Wollen wir versuchen, einen Clap-Sound zu machen?
Ja, können wir machen. Letztes Mal hat es ja auch geklappt, aber ja, können wir machen.
Geklappt, hä? Den Clap-Sound, weißt du? Geklappt, hä? Voll witzig, ne?
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
Und ich bin Tobi. Hallo Markus.
Hallo Tobi. Und es sind nicht nur 14 Tage rum, es ist auch ein Jahr rum. Letztes Jahr haben wir es gemacht, ich glaube vorletztes und vorvorletztes auch. Wir machen es eigentlich immer und alle machen es und wir machen es natürlich auch wieder dieses Jahr. Ein Jahresrückblick. Was war los das Jahr? Was ist Spannendes passiert im Retro-Bereich? Was gab es an Jubiläen? Was gab es an traurigen Ereignissen? Eine Jahresrückschau.
Ganz genau. Game over. 2024 ist fast vorbei und ich find's krass, mal wieder erstens, dass schon wieder ein Jahr vergangen ist, aber auch, dass das Jahr 1994 30 Jahre zurückliegt. Das ist wirklich wow. Also letztes Jahr haben wir ja sehr viele Jubiläen gehabt aus dem Jahr 93. Dieses Jahr sind logischerweise die 30 Jahre aus dem Jahr 1994, in dem es übrigens auch ein paar ordentliche Banger gab. Da sind viele tolle Sachen erschienen und rausgekommen. Werden wir gleich noch ein bisschen mehr zu hören. Aber dass 94 wirklich schon 30 Jahre her ist, das finde ich krass.
Ja, es fühlt sich so an, als wenn das gerade erst, naja, sagen wir mal vor 7 Jahren war oder so, naja, vielleicht vor 10.
Voll.
Aber definitiv nicht vor 30. Das ist schon pervers.
Weil überleg mal, 1994, von da an mal 30 Jahre zurückgerechnet, das war 1964.
Ja.
Und
ich weiß.
Als, naja, 15-jähriger Bengel 1994, wenn mir da jemand was von 1964 erzählt hat, also dann war das ein anderes Universum, ne?
Ja. Das hatten wir ja auch schon irgendwann mal das Thema. Wenn Marty McFly von 85 nach 55 zurückreist, ist das eine komplett andere Welt. Mhm. Wenn jemand heute ins Jahr 1994 zurückreisen würde, wäre das wirklich so eine komplett andere Welt, außer die Handys natürlich,
ja.
Die Smartphones, ganz klar. Internet, Smartphones, das gab es noch nicht in diesem Ausmaß. Aber wäre das optisch so krass anders, so wie Marty McFly, der mit seinen Schuhen und mit seiner Daunenweste, ne, hier, Junge, warum trägst du nur eine Rettungsweste? Bist du von dem Schiff getürmt und so?
Naja, Calvin.
Ja, genau, Calvin, richtig. Ich glaube, je weiter wir in die Zukunft gehen, desto mehr verschwimmt alles. Man sieht das ja heutzutage in den Stil, ne? Du hast Leute, die tragen 70er-Stil, 80er-Stil, Röhrenhosen, Karottenhosen, genauso Bootcut. Ich glaube, das ist schon sehr anders, 1994 und 1964 und 2024 und 1994. Ich glaube, das ist schon nochmal ein Unterschied. Aber wissen tue ich es natürlich auch nicht.
Na gut. Genug Altherrengewäsch. Genug Geschichten aus der Gruft.
Auf jeden Fall, ja. Ja, lass uns mal einsteigen. Was war denn los im Januar 2024? Tobi, das erste Thema ist direkt eins für dich seit neuestem.
Genau, denn am 4.1., da ist ein Film ins Kino gekommen und zwar war das Der Junge und der Reiher aus dem Studio Ghibli. Und ich bin ja erst quasi seit diesem Jahr Studio Ghibli Fan und habe meine ersten Ghibli Filme auch erst in diesem Jahr gesehen. Den hier noch nicht, ich war nicht im Kino und habe den bisher nicht angeschaut, aber ich bin dem Studio so ein bisschen verfallen und habe mit den Kindern mittlerweile, ja nicht alle, aber so 10 Filme würde ich sagen, nachgeholt und ja, bin hin und weg. Nicht von allen, aber von den allermeisten und den hier werde ich mir sicherlich auch noch angucken und ich fand das ganz witzig, dass der Schöpfer, der Leiter des Studios, also der Hayao Miyazaki, schon 2013 eigentlich sein Karriereende in Aussicht gestellt hatte. Aber naja, dann doch nochmal mit diesem bisher letzten Teil, also Der Junge und der Reiher, um die Ecke kam, der dieses Jahr im Kino erschienen ist.
der übrigens dieses Jahr, Anfang des Jahres, bei den Oscars als bester Animationsfilm ausgezeichnet wurde.
Mhm. Hast du ihn gesehen?
Wollte ich gerade sagen, ich habe ihn tatsächlich auch noch nicht gesehen. Den kann man bei Netflix gucken, der ist da inkludiert.
Ja.
Aber ich kam einfach noch nicht dazu. Ich mag ja die Ghibli-Filme auch unglaublich gerne. Das sind tolle Filme, immer ganz, ganz schön gezeichnet. Die haben so einen ganz eigenen Stil, so einen eigenen Vibe, egal aus welcher Epoche du dir die Filme anguckst. Irgendwie, man sieht immer, dass das Ghibli-Filme sind. Selbst wenn man viel Anime guckt, glaube ich, ist Ghibli echt wiedererkennbar. Und ja, es sind einfach immer schöne Filme, ne?
Ja, definitiv. Und ich bin ja sonst eigentlich gar kein Anime-Fan und interessiere mich auch gar nicht so richtig dafür. Aber diese Filme, dieses Studios haben es mir wirklich angetan, aufgrund ihrer Geschichten und ihrer sehr realen Darstellungen und der schönen Darstellung vor allem auch und der sehr liebevoll ausgestalteten Charaktere und so weiter. Also da kann man wirklich, da kann man sich wirklich rein verlieben in diese Filme. Ganz, ganz toll.
Auf jeden Fall.
Aber es ist ja noch ein bisschen mehr passiert im Januar.
Mhm.
Es gab auch eine traurige Meldung gleich hier schon am Anfang, denn der Kaiser Franz Beckenbauer ist gestorben. 78 ist er geworden.
Ja, der Franz, ne, der hat uns in unserer Kindheit unseren ersten WM-Titel, also den ich bewusst miterlebt habe, geschenkt. Italia 90, kann ich mich gut dran erinnern.
Mhm.
Und 86 in Mexiko, da war er ja auch schon Teamchef. Da sind wir ins Finale gekommen und haben gegen Argentinien verloren. Naja, 90 gab es dann die Revanche. Das war schon jemand, der meine Kindheit, meine sehr frühe Fußballkindheit geprägt hat. So als Trainer, ich habe ihn als Spieler natürlich nie erlebt. Die Sachen, die jetzt so ganz am Ende mit rausgekommen sind, so mit der WM-Vergabe 2006, so das überschattet das leider so ein bisschen. Das ist, ja, so Geschmäckle. Aber, naja.
Ja, das stimmt schon. Aber ich habe das gar nicht so verfolgt und gar nicht so mitbekommen. Also ja, da gab es irgendwie so ein kleines Skandälchen, sage ich mal. Aber ich bin ohnehin kein großer Fußballfan und kein großer Fußballgucker. Aber Franz Beckenbauer ist natürlich Legende. Ich habe von ihm immer diese Bilder vor Augen von 1990, wie er da gedankenversunken durchs Stadion läuft, alleine nach dem Weltmeistertitel.
Über den Rasen.
Ja, ja, genau. Also ja, hab ihn also in guter Erinnerung und ja, alles, was so aus jüngerer Vergangenheit ist, das ja, schieben wir hier an dieser Stelle mal beiseite.
Ja, das machen wir mal.
Genau.
Und dann wird's wieder ein bisschen, naja, ich hätte jetzt beinahe gesagt fröhlicher, aber so richtig fröhlich wird's nicht.
Es wird still.
Ja, irgendwie schon. Am 31.01., da erschien vor 25 Jahren, zumindest in Nordamerika, für die PlayStation das Spiel Silent Hill von Konami. Und das ist ein echter Horror-Game-Klassiker. Da könnte uns Sebo jetzt definitiv ein bisschen mehr drüber erzählen, wenn er hier wäre. Und wahrscheinlich, vielleicht auch Philippe, der ist ja auch ein alter PlayStation-Fuchs. Ich weiß nicht, ob er das gespielt hat. Ich habe es leider nie gespielt. Ich weiß um seinen legendären Status und wie gut dieses Spiel mit den Limitierungen der PlayStation umgegangen ist, die ja nicht ganz so extrem wie es N64, aber auch Entfernungen nicht so ganz toll darstellen konnte. Und dieses Spiel, den Nebel, wie gesagt, vom N64 kennt man ihn ja sehr, sehr gut, einfach in das Spiel eingebaut hat.
Mhm.
Also in dem Spiel, in dieser Stadt, die Stadt Silent Hill, in der das Ganze spielt, da ist es die ganze Zeit neblig und das erzeugt eine sehr drückende, gruselige Atmosphäre. Ich habe das ja in Videos natürlich schon mal gesehen, das Spiel, und es kam jetzt das Remake vom zweiten Teil. Und da bin ich schon ein bisschen heiß drauf, muss ich sagen. Das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Der Vollständigkeit halber können wir noch sagen, vor 25 Jahren in Nordamerika, habe ich gerade gesagt, das erschien tatsächlich später in Japan, nämlich erst am 4.3. Und ja, wir in Europa mussten natürlich wie immer am längsten warten. 16.07.99 war es dann bei uns soweit. Du hast das wahrscheinlich nie gespielt, ne?
Nee, ich habe das nie gespielt. Ich kenne das gerade mal so vom Namen, aber habe da überhaupt keinen Bezug zu. Aber immerhin kennst du hier genaue Release-Daten zu diesem Spiel. Denn zum nächsten Spiel, was sich hier gleich in die Reihe einfügt, da wird es nämlich ein bisschen schwammig.
Oh ja.
Denn feststeht, dass irgendwann 1979 das Spiel Akalabeth World of Doom erschienen ist. Also das wäre dieses Jahr vor 45 Jahren. Und ja, das ist so ein bisschen schwammig, denn offiziell ist das Spiel erst 1980 für den Apple II erschienen. Allerdings sagt Entwickler Richard Garriott, dass das Spiel bereits im Sommer 1979 veröffentlicht wurde. Aber es wurde wohl erst Mitte 1980 kommerziell vertrieben. Einen richtigen großen Release gab es dann definitiv aber 1980 vom Publisher, nämlich California Pacific. Und Akalabeth ist ja so eines der ersten Computer-Rollenspiele, das so als Hobbyprojekt mal begonnen hat und gilt tatsächlich als Vorgänger der extrem bekannten Ultima-Spiele.
Ja, und an der Stelle können wir beide, Tobi, direkt mal beichten, dass wir vor diesem Spiel, vor diesem Podcast noch nie gehört haben.
Das stimmt.
Sebo war nämlich derjenige, der gesagt hat, das müssen wir unbedingt erwähnen, das ist super wichtig, das ist ein absoluter Vorreiter der Computerrollenspiele, eines der ersten, vielleicht sogar das erste und Vorgänger von Ultima und Richard Garriott ist super wichtig und Tobi und ich haben dann nur gesessen und gesagt, ja, noch nie gehört. Und ich frag mich so ein bisschen, 45 Jahre, 1979, das ist ja wirklich schon sehr, sehr lange her. Ich habe mir das mal auf Screenshots angeguckt, also Screenshots. Ich mache Gänsefüße mit meinen Krallenhänden. Viel Grafik ist da nicht. Liebe Hörer, das ist jetzt eine sehr frühe Frage schon in diesem Podcast. Akalabeth, Tobi und ich kannten es nicht. Sagt euch das was? Und ist das etwas, was man kennen muss? Hat Sebo recht? Und sind Tobi und ich so ein bisschen, naja, vom Haken? Oder müssen wir uns schämen? Würde mich tatsächlich mal interessieren.
Was sind wir nur für, Klammer auf, Retro, Klammer zu, Gamer, Markus? Schon wieder kennen wir hier was nicht. Mm. Anscheinend ist uns da echt was entgangen. Also zumindest kann man es auf GOG kaufen und sich auch Screenshots angucken und so weiter. Ob das jetzt was bedeutet und was heißen muss, keine Ahnung. Aber klar, wenn es eines der ersten Rollenspiele gewesen ist und so ein bisschen als Vorgänger für die Ultima-Reihe gilt, dann hat es auf jeden Fall hier eine Erwähnung verdient und 45 Jahre, alter Schwede, ich wollte gerade sagen, ist das alt? Aber es ist ja mein Geburtsjahr, also so alt ist es jetzt auch noch nicht.
Also für ein Computerspiel ist es schon ziemlich alt.
Ja, aber für ein, ja. Lass uns doch mal lieber in den Februar gehen.
Ja, das machen wir. Und da haben wir gleich wieder eine traurige Nachricht. Am 1.2. diesen Jahres ist nämlich Carl Weathers gestorben. Und den könnte man durchaus kennen. Das ist jetzt keiner der ganz großen Schauspieler gewesen, also vom Bekanntheitsgrad zumindest. Mhm. Der hat in Rocky den Apollo Creed gespielt, hat in Action Jackson dann auch tatsächlich eine Hauptrolle gehabt, war so nicht so richtig erfolgreich, die Reihe. Ich glaube, es gab noch einen zweiten Teil.
Ich glaube auch, ja.
Hab die allerdings nie gesehen. In Predator hat er den Partner, sage ich jetzt mal, von Arnold Schwarzenegger gespielt. Da gibt's diese ganz legendäre Szene, wie die beiden so einschlagen, so, ne, hier so.
High Five?
Naja, nee, kein High Five, sondern so, ne, hier so.
Ach so, so einen richtig männlichen Buddy Check.
Ja, genau, also kein Handschlag im klassischen Sinne, sondern, naja, als wenn sie Arm drücken würden, was sie dann ja auch irgendwie machen, weil man diese unfassbar riesigen Bizeps, was ist denn die Mehrzahl von Bizeps, Tobi?
Bizepse?
Oh ja, wenn man die sieht. Und Arnie und Carl Weathers haben einfach so unfassbar fette Oberarme in diesem Film. Das ist wirklich, wirklich krass. Schöne Szene. Sebo würde an dieser Stelle wahrscheinlich dahinschmelzen, weil wir wissen ja alle, wie sehr er muskelbepackte Männer liebt. Und zuletzt konnte man Carl Weathers in The Mandalorian tatsächlich sehen. Da hat er in den 3 Staffeln, ich glaube, er war in der 3. auch noch dabei. Da hat er eine größere Nebenrolle gespielt, die immer mal wieder auftauchte. Mhm. Wirkte da nicht so super alt, muss ich sagen. Also er wirkte nicht so, als wenn er bald stirbt.
Weißt du denn, wie alt er geworden ist?
Ja, der ist nur, in Anführungsstrichen, ja, nur 76 geworden und der hatte wohl eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, an der er gestorben ist. Ja, mal schauen, was wir mit der Rolle aus The Mandalorian machen. Wahrscheinlich taucht er einfach nicht wieder auf. Hm. Ja, apropos wieder auftauchen. Am 16.2. haben wir eine nettere Meldung, oder?
Genau, denn an dem Tag ist etwas wieder aufgetaucht und zwar die Retro Gamer hat angekündigt, dass sie weitermachen wird. da gab es ja zuletzt dann so ein paar ja Probleme und da gab es dann das Aus beim Verlag eMedia. Und wie das genau vonstatten gegangen ist, das wollen wir hier gar nicht in aller Länge ausbreiten. Dafür haben wir uns ein bisschen Verstärkung geholt, nämlich den Hardy von den Nerdwelten, der mitunter auch beim Retro Gamer Magazin dabei ist. Und der erzählt uns jetzt mal ganz kurz, wie es dazu gekommen ist und was da genau los gewesen ist.
Servus miteinander, mein Name ist Hardy Hessdörfer. Vielleicht kennt ihr meine Stimme ja vom Nerdwelten Podcast oder aber ihr habt ein oder zwei Artikel von mir in der Retro Gamer gelesen. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, im Jahr 2023 gingen Schreckens-Hiobs-Botschaften, möchte ich sagen, durch die Social Media Kanäle. Retro Gamer, die deutsche Version wird eingestellt. Oje, oje. Gott sei Dank hat sich das als nicht ganz richtig herausgestellt, weil zwar der Heise Verlag die Co-op beendet hat, aber Retro Gamer seitdem vom Publishing Office Langer fortgesetzt wird. Und am 16.02.2024 ist dann die erste Retro Gamer unter neuer Flagge erschienen, die 224. Und ich nutze jetzt einfach mal die Gelegenheit, vielleicht um euch ein bisschen aufzuzeigen, was das Heft jetzt anders macht, was es meiner Meinung nach verbessert und was das Heft generell so zu bieten hat. Und dann habe ich mir hier einfach die 224 mal zur Hand genommen. Aktuell ist ja schon die 125 erhältlich. Die bekommt ihr am Kiosk, die bekommt ihr auf www.retro-gamer.de als Abo, als Einzelheft oder als E-Paper, also ganz wie man da den eigenen Geschmack bedienen möchte. Also zum einen gibt's von Retro Gamer, das habe ich gerade vielleicht schon subtil angeschnitten, ohne dass ich's gleich wollte, eine Webseite, ich sag's gern nochmal, www.retro-gamer.de. Einerseits ist das die Möglichkeit, wo man das Heft bestellen kann, aber hier kann man auch exklusive Webinhalte sichten. Und da unterscheiden wir nochmal, wir haben Inhalte, die sind frei für alle und es gibt Inhalte, die sind aber exklusiv für unsere Abonnenten, weil natürlich wollen wir das Abo nochmal gesondert fördern. Was erwartet euch da? Wir haben immer mal unterschiedliche Inhalte. Ich meine, es gibt natürlich geschriebene Artikel. Wir haben den Daniel Cloutier von den Nerdwelten, der auch für die Website von Retro Gamer schreibt. Und vielleicht wird man da von ihm auch im nächsten Heft schon was lesen. Aber das darf ich hier noch nicht so laut sagen. Und den Christian Wenck. Die beiden haben schöne Rubriken, die sie regelmäßig bedienen. Wir haben Galerien. Wir waren ja dieses Jahr auch auf der Gamescom. Wir waren auf der Polaris in Hamburg. Also da ist eine Menge, wo man durchklicken kann, wo man sich noch ein bisschen zusätzliche Inhalte einfach anschauen kann. Zur Retro Gamer selber, das Heft ist 180 Seiten stark, also ist wirklich ein ordentlicher Prügel, kostet im Handel 14,90 €. Da mag man jetzt vielleicht mal schlucken als erstes, wenn man ins Kiosk geht und denkt so, oh, 15 € für ein Heft. Ja, ist eine Stange Geld, das ist schon richtig, aber man muss halt auch bedenken, was man dafür bekommt. Und das sind nicht nur, wie gesagt, 180 Seiten voll Inhalt. Wir haben besseres Papier und wir haben auch eine illustre Gilde an Autoren. Der Anatol Locker, der Harald Frenkel, der Heinrich Lehnhardt, der Jörg Langer natürlich, der Michael Hengst, der Paul Kautz, der Roland Austinat, Stefan Freundorfer, Winnie Forster. Das sind halt alles Namen, die kennt man, wenn man früher in den späten 80ern und in den 90ern Magazine gelesen hat. Die PC Player, die Powerplay, die GameStar, die Maniac, Videogames, you name it. Na, und zusätzlich sind die Nina Schild mit an Bord seit dem Relaunch und eben ich, der Hardy Hessdörfer. Wir haben die deutschen Inhalte nochmal hochgeschraubt. Es hält sich ein bisschen auch das Gerücht, dass Retro Gamer eine reine Übersetzung der englischen Mutterzeitschrift sei. Es ist natürlich richtig, dass da Inhalte auch drinnen sind, die aus dem Englischen übernommen werden, aber die werden nicht rein übersetzt, die werden lokalisiert, die werden angepasst und die werden in der Regel auch erweitert. Will jetzt nicht zu viel spoilern für die nächsten Hefte, aber wie gesagt, da wird es einen Bericht geben über einen Heimcomputer, den ein lieber Podcast-Kollege von mir lokalisiert und der auch nochmal entsprechend erweitert wird. Für Abonnenten gibt's als Besonderheit immer noch einen Kunstdruck. Das sind Screenshots im, oh, ist das ein A5-Format? Ich sage jetzt mal A5-Format dazu. Das ist, wie gesagt, exklusiv für die Abonnenten, die das dann auch mit dem Heft zugeschickt bekommen. Kann man aktuell auch auf der Homepage im Viererset gerahmt erwerben, wenn man kein Abonnent ist. Für Abonnenten gibt's einen Preisvorteil. Das heißt, ihr zahlt insgesamt weniger als die 14,90 € für euer Abo. will natürlich sagen, für das Einzelheft im Abo, das Print-Abo beispielsweise kostet 49,99 Euro im Jahr, statt halt knapp 60 Euro, wenn ihr die Einzelhefte am Kiosk kauft. Es bleibt aber auch mehr beim Verlag hängen. Das heißt, wir profitieren davon auch, das gibt uns Planungssicherheit, also das wäre der wünschenswerte Weg. Wenn ihr Retro-Gamer gut findet, unterstützen möchtet, that's the way to do it, dann schließt bitte ein Abo ab. Damit gebt ihr uns, wie gesagt, einfach Planungssicherheit. Was haben wir sonst noch? Also wir haben die deutschen Inhalte hochgenommen, das habe ich schon gesagt. Wir haben neue Rubriken seit der 2.24, die unter der Lupe. Das ist was, was ich dem Jörg gepitcht habe. Und das ist eine Serie, in der der Paul Kautz und ich jeweils Artikel über Spiele schreiben, bisschen reintauchen, bisschen beschreibend, bisschen die Geschichte aufarbeitend. Das ist so ein bisschen die Papierform einer Nerdwelten-Podcast-Folge. Und da habe ich bislang Artikel über Bomberman gemacht, über das C64-Spiel Die dunkle Dimension, sehr spannender Ultima-Klon, wie ich finde. In der aktuellen Ausgabe ist Missouri Falls drin. Das ist ein PlayStation 1 Spiel, so im Stil von Silent Hill ist es nicht ganz. Es ist so ein bisschen der Look und ein bisschen das Feeling, aber dann spielt ein bisschen Twin Peaks mit rein. Und es ist weniger kampfbasiert als Detektivspiel. Sehr spannend. Da gibt's auch für Abonnenten ein exklusives Gameplay-Video. Also ihr seht, wir versuchen da unsere Inhalte immer ein bisschen zu verknüpfen. Ja, also ich denke, man kann sagen, Retro Gamer geht weiter. Retro Gamer ist besser, als es vorher war, was nicht heißt, dass es vorher schlecht war, aber es ist einfach erweitert. Es ist mehr deutscher Input als früher. Also ich finde, es ist ein rundum gelungenes Heft und ich freue mich wirklich sehr über jede neue Ausgabe, weil der Layouter, der Clemens, auch immer herausragende Arbeit macht. Also ne, das macht einfach einen himmelweiten Unterschied, wenn dann die Texte und die Bilder, die ich einreiche, wenn ich die dann einfach in gedruckter Form sehe, das ist einfach schön. Und wenn ihr Freude an Print habt, dann bitte ich euch, unterstützt Retro Gamer, schließt im besten Fall ein Abo ab. Ihr könnt euch das Heft ja auch einfach mal am Kiosk holen oder ein E-Paper bei uns auf der Webseite und dann könnt ihr euch da selbst noch eine Meinung bilden. Generell finde ich, ist es sehr wertvoll und sehr hilfreich, wenn man Projekte gerne mag, wenn man Projekte unterstützen möchte, sei es jetzt Retro Gamer, sei es Ewig Gestern oder sei es der Nerdwelten Podcast, dann freut sich jedes Projekt über Unterstützung. Dann sage ich jetzt vielen lieben Dank für die Gelegenheit zu diesem Podcast im Podcast sozusagen. Ich wünsche noch viel Freude beim Jahresrückblick von Ewig Gestern. Und ja, ich bin auch immer sehr offen und sehr gespannt über eure Meinungen zum Heft, zur Retro Gamer. Lasst uns das gerne wissen. Retro Gamer gibt's auf allen möglichen Social Media Kanälen, auf X, auf Facebook, auf Blue Sky, auf Mastodon, auf Instagram. Lasst da gerne Kommentare da. Da wird auch regelmäßig was gepostet zu den aktuellen Heften, zu den Inhalten, wenn es mal irgendwelche Besonderheiten gibt, aber auch rund um das Thema Retro Gaming. Allgemein, schaut da gerne vorbei und dann, ja, freue ich mich, wenn wir uns bald lesen in der Retro Gamer oder hören beim Nerdwellen Podcast. Vielen lieben Dank, euer Hardy.
Ja, super gut. Danke, Hardy.
Yes, vielen Dank für die Info. Sehr, sehr schön, dass es da weitergeht. Das wäre wirklich sehr traurig gewesen.
Ja, finde ich auch, muss ich sagen. Die Retro Gamer mag ich sehr, sehr gerne. Und da war ja damals auch im Gespräch, mit einem neuen Namen unter neuer Flagge weiterzumachen. Ja, okay, wäre natürlich in Ordnung gewesen, aber hätte ich auch irgendwie schade gefunden, weil die Retro Gamer, das ist schon eine kleine Institution mittlerweile und ich kann mich da auch daran erinnern, dass dann auch gesagt wurde, naja, dann können sie natürlich die englischen Artikel nicht übernehmen und dann werden die Hefte dünner und ja, es wird alles schwieriger natürlich. Also die Qualität hätte höchstwahrscheinlich auch gelitten. Insofern können wir wirklich froh sein.
Ja, habe ich mich auch sehr gefreut für den Jörg Langer und sein Team, denn das ist, ja, wie du sagst, wirklich ein tolles, sehr hochwertiges Magazin, was tatsächlich gefehlt hätte im deutschen Videospiele-Magazin-Markt.
Ja, auf jeden Fall. Und es gibt ja nun neben der Return keine Retro-Magazine bei uns und die Return kriegst du halt leider auch nicht mehr am Kiosk. Also zumindest am Kiosk hätte wirklich was gefehlt.
Ja.
Gehen wir weiter. am 18.02. Da wird John Travolta 70.
Ja.
Ja, John Travolta, toller Schauspieler, ich mag den wirklich gerne. Mhm. Der hat ja in den 70ern und noch in die 80er rein so seine ganz große Zeit gehabt, war dann so ein bisschen verschwunden und ist dann in den 90ern mit Guck mal, wer da spricht, plötzlich wieder aufgetaucht.
Ja.
Und dann hat ihn Tarantino für Pulp Fiction besetzt und das war dann ja wirklich seine Rückkehr zu alter Größe. Danach hat er wieder ordentlich Filme gemacht.
Ja, das stimmt. Ich mag den auch richtig gerne. Ich finde den auch extrem wandelbar, also das lässt sich wahrscheinlich über die meisten Schauspieler sagen, aber wenn ich so spontan an die Filme denke, die ich von ihm kenne, da hast du dann so Saturday Night Fever, du hast Pulp Fiction, du hast Face Off, du hast Operation Broken Arrow oder so hieß der, glaube ich. Das sind ja schon sehr unterschiedliche Rollen, also mal ein wirkliches Arschloch, mal irgendwie den Tänzer, mal den bisschen witzigen Ganoven irgendwie oder Gangster, muss man ja schon fast sagen. Also ich finde den irgendwie cool. So ein bisschen überschattet wird das Ganze immer durch diese Scientology-Geschichten.
Ja, voll.
Aber das hast du bei vielen Schauspielern. Und ja, darf man dann vielleicht in dem Moment auch gar nicht so drüber nachdenken. Geht mir mit Tom Cruise genauso.
Ja.
Steckt da auch ganz tief drin in dem Sumpf, aber ist trotzdem geiler Schauspieler, kann man nichts sagen.
Ich finde Tom, gerade bei Tom Cruise, wie der seine Stunts selber macht, ne? Das ist so der amerikanische Jackie Chan, ohne diese ganze Akrobatik, aber ich finde das so beeindruckend und ich finde so toll, wie viel Zeit er sich auf meinem roten Teppich für die Fans nimmt und so. Aber dann, ja, kommt diese Scientology-Scheiße und ich denke mir,
ja, aber er war Maverick, hey.
Und das zweimal.
Ja, einmal besser, einmal nicht ganz so gut, aber
welche Version war denn jetzt nicht ganz so gut? Ich finde, in seinem hohen Alter sich in so einen Jet reinzusetzen und da nicht selber fliegen zu dürfen, aber in diesem Jet wirklich drin zu sitzen und diese G-Kräfte auszuhalten, das ist schon ganz schön beeindruckend. Alter, der Typ ist auch schon über 60.
Ja, klar, sicher ist das beeindruckend, aber sagen wir mal, die filmische Darbietung und die Qualität des Films, ja, da bin ich dann doch schon eher beim Original. Also mit Goose als Wingman, das ist schon schwer zu toppen.
Ja, okay, ja, bin ich bei dir. Naja, aber soll ja auch gar nicht um Tom Cruise, sondern kurz um John Travolta gehen, aber ja, den mögen wir ja auch beide und irgendwie, wie man von der Scientology, was nicht so toll ist, zu anderen Schauspielern kommen kann. Naja.
Ja, stimmt, wir sind jetzt so ganz heimlich von John Travolta zu Tom Cruise gekommen. Übrigens hat er neulich eine Medaille bekommen vom, weiß ich nicht mehr genau, irgendeinem ranghohen US-Militär oder sogar irgendeinem Minister oder so, keine Ahnung, für seine Leistung in Top Gun, weil dadurch sehr, sehr viele junge Amerikaner sich für die Navy eingeschrieben haben, die Jetpilot werden wollten.
Ich wollte gerade fragen, ob du John Travolta oder Tom Cruise meinst.
In diesem Fall Tom Cruise.
Genau, da du jetzt ja Top Gun erwähnt hast, war ja eigentlich klar, dass du Tom Cruise meinst. Wobei, es gibt ja auch sicherlich nicht so filmaffine Menschen unter unseren Zuhörern, die das vielleicht nicht gewusst hätten. Also
genau. Stellen wir nochmal klar, John Travolta ist in keinem Jet gesessen und Tom Cruise macht seine Stunts selber.
Genau, richtig. Reicht jetzt aber auch mit Scientology-Mitgliedern.
Genau. Wir bleiben aber im Kino.
Ja.
Denn am 29. Februar ist Dune Part 2 ins Kino gekommen. Also der zweite Teil der Neuverfilmung von Denis Villeneuve. Ich habe noch nicht mal den ersten gesehen.
Oh.
Diesen zweiten somit schon gar nicht. Also ich habe den ganz alten gesehen, die Urvorlage von David Lynch. Aber diese Fassung habe ich noch nicht gesehen. Das muss ich noch nachholen.
Ich muss den zweiten auch noch nachholen. Aber den ersten, den habe ich damals gesehen, aber leider nicht im Kino, was mich echt ein bisschen ärgert. Und der erste war richtig, richtig toll. Ich mag den alten Film auch sehr gerne. Der hat einen ganz, ganz eigenen Stil. Ich mag den neuen auf eine andere Weise sehr gerne. Und ich bin weiterhin sehr gespannt auf den zweiten Teil. Den, ja, werde ich bei Gelegenheit definitiv schauen. Also da hat Denis Villeneuve definitiv was Tolles geschaffen. Und es gibt ja jetzt seit ein paar Tagen, seit diesem Monat, glaube ich, eine Serie bei, ist die von HBO? Auf jeden Fall in Deutschland läuft die bei Wow, also quasi Sky. Und das ist eine Serie, die spielt vor den Filmen. Und dann ist ja auch noch ein dritter Teil, Dune Messiah, in Arbeit. Also das wird jetzt ordentlich ausgewalzt, das Thema.
Ja.
Was ich ganz cool finde, muss ich sagen. Sieht alles sehr, sehr hochwertig, sehr, sehr geil aus.
Ja, finde ich auch ganz cool, dass das Franchise so wiederbelebt wurde. Ich habe ein paar jüngere Arbeitskollegen, die natürlich auch gehypt waren, also als der erste Teil ins Kino gekommen ist und die sich das auch angeguckt haben, die sind dann so um die weiß nicht, Mitte 20 oder sowas, die das Original-Franchise, den Originalfilm und die Spiele somit natürlich nicht zwingend kennen müssen, sind halt alte Filme, alte Spiele, die dann aber zu mir kamen und meinen, ja, ja, Dune im Kino gesehen und so. Und da gibt's ja auch noch so einen alten Film. Ich so, ja, 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 genau, den gibt's. Guckt euch den auch mal an. Und dann haben sich den angeguckt, war natürlich ein bisschen, naja, ein bisschen entwaffnet, ob das Alter, sieht ja schon, naja, muss man drauf stehen auf alte Filme grundsätzlich.
Ja.
Fanden sie aber auf jeden Fall spannend. Ich glaube, sie können da jetzt nicht so viel mit anfangen wie unser eins, die so ein Bild auch gewohnt sind. Aber ich find's cool, dass die junge Generation, die jüngeren Leute so auch nochmal Kontakt mit der Reihe kriegen, mit dem Franchise kriegen und ja, Dune so auch weiterlebt in der heutigen Zeit. Hat mir gut gefallen.
Dann gehen wir weiter und sind am 27.02. Da stirbt leider der Schauspieler Michael Culver im Alter von 86 Jahren. Und den kennt man oder könnte man kennen aus diversen Nebenrollen in vielen großen Filmen. Der hat zum Beispiel in Liebesgrüße aus Moskau ein Boot gesteuert. Der war in Feuerball Teil der Vulkanbesatzung, also eines Bombers. Feuerball und Liebesgrüße aus Moskau, beides alte Bond-Filme. Der hat aber auch in Star Wars Episode 5, also das Imperium schlägt zurück, den Captain Neda gespielt. Mhm. Also keiner der ganz Großen, aber für Nerds vielleicht schon jemand, den man zumindest optisch kennen könnte.
Ja, also wahrscheinlich am ehesten noch aus Star Wars in Liebesgrüße aus Moskau. Weißt du, welche Szene das ist?
Wahrscheinlich da ganz am Ende, wo Bond mit der Leuchtpistole ins Wasser schießt, wo dieses Öl im Wasser ist.
Nee, ist ganz am Anfang. Da liegt er mit Sylvia Trench, heißt sie, glaube ich.
Ja.
Ach. Am Ufer von einem Fluss. Machen da Picknick und da fährt so ein Boot vorbei und da steht jemand drin, wie so ein Gondolieri und steuert das Boot da den Fluss entlang. Das ist Michael Culver.
Ach nee, und der singt dann doch irgendwie noch ein wundervoller Tag.
Ja, ja.
Was sagst du, Liebling? Ich habe gesagt, dass das ein wundervoller Tag ist.
Genau, genau. Und in Feuerball ist er halt Teil dieser Besatzung und trägt da, glaube ich, auch eine Maske oder einen Helm oder so. Da wird man den nicht erkennen, glaube ich. Aber in Star Wars als Captain Neda könnte man den durchaus gesehen haben.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man Star Wars Fan ist oder Freak, dann ist Captain Neda zumindest definitiv ein Begriff. Ja. Das ist doch der Typ, den Vader nicht per Videoschalte quasi force-choked, sondern direkt vor ihm auf den Boden fällt und Vader sagt dann noch:
Ich nehme Ihre Entschuldigung zur Kenntnis, Captain Neda.
Das hätte ich jetzt nicht gewusst, aber ja.
Das hatte ich als Audioclip auf meinem PC damals. Ich habe doch Filme durchgesampelt, habe da alle möglichen so Bits rausgenommen.
Hat er zu ihm auch gesagt, Sie sind ebenso ungeschickt wie töricht?
Das ist Piert, glaube ich, gewesen, oder? Nicht Sie sind, sondern er ist.
Er ist ebenso ungeschickt wie töricht.
Ach so, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Na gut, dann lassen wir mal Captain Neda in Frieden ruhen und blicken auf ein freudigeres Ereignis, das irgendwann im Februar stattgefunden hat, denn SimCity ist erschienen vor 35 Jahren, also 1989. Das mit dem Veröffentlichungsdatum ist so ein bisschen unklar, deswegen hängen wir das hier einfach nochmal so hinten dran.
Ja.
SimCity, der Überklassiker der Aufbausimulation, gab es zuerst auf dem Amiga und auf dem Mac, wurde dann aber auf so ziemlich alles geportet, was damals irgendwie so unterwegs war. Ich hatte da lange Zeit überhaupt nichts mit zu tun, habe da nie so richtig reingespielt und auch nicht so richtig Spaß dran gefunden. Hab mir aber vor gar nicht so langer Zeit mal die Version auf dem Super Nintendo angeguckt und fand die überraschend okay.
Stimmt, ich erinnere mich, dass das der erzählt, dass das tatsächlich mit Pad spielbar ist.
Ja. Und hätte mittlerweile auch, glaube ich, doch schon Bock, da auch mal so ein bisschen tiefer reinzugucken. Also gerne auch das originale SimCity oder wenigstens SimCity 2000, also schon so ein altes Ding. Denn ich glaube, das könnte mir heutzutage Spaß machen.
Wo du gerade SimCity 2000 sagst, das kam ja 93 raus, also haben wir es knapp verpasst. Das wäre letztes Jahr das 30-Jährige gewesen. Und du hast ja eben gerade schon gesagt, ja, wir wissen nicht so genau, im Februar irgendwann. Und wenn wir der deutschen Wikipedia-Seite glauben würden, dann wäre die Veröffentlichung übrigens am 3. Oktober 89 gewesen. Aber in den anderen Quellen steht halt Februar 89. Ja, wir wissen es nicht hundertprozentig. Vielleicht war ja 3. Oktober die DOS-Version oder C64. Nee, so genau. Wie gesagt, man kann es nicht so nachvollziehen. Oder wir können es zumindest nicht so nachvollziehen.
Echt, es gab eine C64-Version, echt?
Scheint so, ja.
Okay, Die ist irgendwie an mir vorbeigezogen. Nie gesehen, nie von gehört.
Ja, das gab's überall. Das gab's sogar auf dem ZX Spectrum oder auf dem, das gab's sogar auf dem Atari ST. Ich meine,
ja, gut, da kann ich mir das auch vorstellen, aber auf dem C64?
Nein, ich wollte eigentlich Sebo in seiner Abwesenheit dissen.
Ach so, okay. Dann habe ich nichts gesagt.
Ist auch besser so. Lass uns doch mal den Februar verlassen und in den März gehen.
Den erwiesenermaßen schönsten Monat des Jahres.
Ist das so?
Ja, das ist erstens der Monat, in dem der Frühling beginnt und es ist mein Geburtsmonat.
Ja, und warum? Was ist denn daran jetzt schön?
Naja, also ohne den März säßest du hier allein im Podcast wahrscheinlich.
Okay, das ist richtig, aber das macht es noch nicht zum schönsten Monat, weil der September und egal. Lass uns mal schauen, was so passiert ist im März. Am 1.3. bereits, da haben wir wieder ein trauriges Ereignis. Da ist Akira Toriyama gestorben. Der wurde 68 Jahre alt und den kennt man als Nerd, als Zeichner von Dragon Ball und auch als Character Designer bei Dragon Quest und Chrono Trigger. Das sind ja so ganz legendäre Super Nintendo Rollenspiele. Also gerade Chrono Trigger steht hoch auf meinem Super Nintendo will ich mal spielen Stapel.
Ich bin ja nicht so der ganz klassische Nerd und ich habe auch weder Dragon Quest noch Chrono Trigger gespielt, aber Dragon Ball kenne ich natürlich, nicht nur, weil mein großer Sohn Fan der Reihe ist und die ganzen Comics im Regal stehen hat. Ich habe die damals relativ spät auch erst, da war ich auch schon so, glaube ich, fast 20 oder so, für mich entdeckt und verschlungen. Also ganz, ganz tolle Reihe, habe ich sehr, sehr gemocht und ja, schade drum, dass der Mann von uns gehen musste. Aber wir gehen auch weiter.
Ja, und kommen zum 3.3. Das erwähnen wir nur ganz kurz, denn das haben wir letztes Jahr im Jahresrückblick schon mal erwähnt. Schindlers Liste kam in die Kinos, dieses Mal in die deutschen Kinos vor 30 Jahren am 3.3.
Genau. Und am 4.3., da wird's wieder ein bisschen fröhlicher, Chip and Chap, die Ritter des Rechts, also im Original Chip and Dale, die Rescue Rangers, die sind vor 35 Jahren, also 1989 ebenfalls, erstmals auf dem Disney Channel ausgestrahlt worden. Ja, das ist doch mal eine schöne Meldung. Mhm. Chip and Chap fand ich geil, habe ich gerne geguckt. Den Soundtrack kennt man auf jeden Fall, selbst ja. Diejenigen, die die Serie nicht gesehen haben. Räuber, Diebe, ging auf doch zwei ganz Liebe sind schon auf ihrer Spur. Ist der Fall auch schwer, der Weg auch weit, sie sind stets für dich bereit. Tipp, 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 tipp und tipp. Ritter des Rechts. Tipp, tipp, tipp und tipp. Den Bösen geht es schlecht. Sie lösen jeden Fall, was sie auch tun. Das Böse hat nie Zeit, sich auszuruhen. Tipp, 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 tipp und tipp. Es gab ja auch das ein oder andere Spiel auf dem NES beispielsweise. Fand ich auch ganz cool eigentlich. Zu Deutsch A- und B-Hörnchen, wer es wirklich nicht weiß. Die sollte man aber wenigstens kennen.
Ich glaube, heutzutage kennt doch keiner mehr A- und B-Hörnchen, oder? Heute sind die doch eher als Chip und Chap bekannt.
Genau, also heutzutage wahrscheinlich schon, aber ich habe sie kennengelernt als A- und B-Hörnchen.
Ja, ganz ursprünglich als Kind, ja. Ja, als ganz kleines Kind auch. Aber dann eher als Chip und Chap und ja, wie gesagt, heutzutage. Naja, ich habe die Serie aber auch gerne geguckt. Ich fand das auch... Das war eine dieser netten Serien. Ich mochte die ja fast alle, diese Disney-Serie. Ich mochte Darkwing Duck tatsächlich nie. Warum auch immer.
Nee, ich auch nicht.
No, dann sind wir beide gleich weird.
Ja. Und obwohl du jetzt eigentlich im Wechsel dran wärst, übernehme ich den nächsten Punkt, denn das ist mein Geburtstag. Am 21.3. ist Ghostbusters The Frozen Empire im Kino erschienen. Bisschen weird, kam erst einen Tag nach der deutschen Premiere in die amerikanischen Kinos.
Ja, das ist gar nicht so weird. Also heutzutage starten Filme ja ganz oft zeitgleich und bei uns starten Filme ja im Allgemeinen am Donnerstag. Und in Amerika ist man da, glaube ich, ein bisschen freier, aber die meisten Filme starten da, glaube ich, am Freitag und daran liegt das, glaube ich, einfach.
Ah, okay.
Das ist jetzt nicht weiter weird eigentlich.
Okay, dann ist es nicht so weird, wie ich dachte, aber nee. Trotzdem, wenn man so hört, auf jeden Fall ein bisschen ungewöhnlich, weil es natürlich eine amerikanische Produktion ist. Ich habe den Film nicht gesehen, ich hatte an meinem Geburtstag was anderes zu tun, von daher kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Du hast den wahrscheinlich gesehen, oder?
Ich habe den gesehen, ich habe den jetzt auch schon ein zweites Mal gesehen. Ich mochte den, ich mochte auch den ersten der neuen sehr gerne. Afterlife hieß der.
War das der mit den GhostbusterInnen?
Nee, der heißt einfach nur Ghostbusters.
Ach so.
Von 2016 ist der, der Afterlife, das ist eine direkte Fortsetzung des zweiten Teils, spielt halt in der heutigen Zeit und hat mit den Mädels überhaupt nichts zu tun und Frozen Empire ist jetzt die Fortsetzung von Afterlife, spielt dann auch endlich wieder in New York, also es ist wieder ein bisschen mehr Ghostbusters-Feeling. Ich mag den tendenziell sehr gerne. Das große Problem dieses Films ist meines Erachtens, dass er viel zu überladen mit Charakteren ist. Da passiert einfach zu viel. Der Film ist, ja, wie heute leider üblich, zu lang. Ich mag ihn aber trotzdem. Ich habe für die Ghostbusters einfach einen Softspot. Ist mir egal, was alle sagen. Gib mir mehr Ghostbusters.
Ja, muss ich auch irgendwann nochmal nachholen. Ich finde es ganz komisch irgendwie. Ich freue mich dann immer darüber, wenn so ja alte Klassiker, die ich eigentlich mag, neu aufgelegt werden. Also gar nicht neu aufgelegt, sondern weitergeführt werden ja in dem Fall. Sogar mit originaler Besetzung. Und dann kommen die raus und irgendwie ja zieht das dann manchmal so an mir vorbei, dass die erschienen sind oder es interessiert mich dann in dem Moment doch nicht so sehr, so dass ich die dann meistens zum Erscheinungsdatum gar nicht mehr angucke, sondern erst sehr viel später oder gar nicht, wie bei diesem Film hier. Aber ja, das muss ich auf jeden Fall nochmal nachholen. Also ich bin ja auch durchaus Ghostbusters-Fan und eigentlich gibt's keinen Grund, diesen Film auszulassen, aber wahrscheinlich müsste ich mit dem Film davor anfangen.
Ne? Ja, solltest du auf jeden Fall. Also erst Afterlife gucken. Der spielt nicht in New York. Das ist so eine ländliche Geschichte. Der fühlt sich auch ein bisschen anders an, aber nicht schlecht. Mhm. Ist auch cool. Sind halt neue Hauptfiguren. Sind auch Kids als Hauptfiguren. Also wenn man Stranger Things mag, Ghostbusters meets Goonies oder so, meets Stranger Things. Mhm. Ich mochte den, aber wie gesagt, der hier ist noch ein bisschen mehr Ghostbusters, weil er wieder in New York spielt.
Okay, mal gucken. Ich bleib dran.
Ja, bleib mal dran. Und ich glaube, den kann man auch irgendwo streamen. Bin ich mir nicht ganz sicher. Musst du mal schauen.
Geh mal weiter.
Ja, sehr gerne. Am 23.03. da ist Far Cry erschienen. Und das ist 20 Jahre her, das heißt 2004. Und das bedeutet, Far Cry ist jetzt Retro. Und das ist ein bisschen verrückt. Ich habe das nicht gespielt, ich kenne das nur aus Videos. Ich habe die Spiele erst ab Teil 3 gespielt, aber ich kann mich daran erinnern, wie unfassbar geil diese Grafik damals war, wie toll das Wasser aussah und die ganze Umgebung und überhaupt und sowieso. Aber ja, wie gesagt, nie gespielt. Es gab 2008 noch einen höchstwahrscheinlich sehr schrecklichen Actionfilm mit Til Schweiger, gleichen Namens, von Uwe Boll.
Oh Gott.
Ja, ich habe aber auch noch nie einen Uwe Boll-Film gesehen.
Aber ich glaube, das Problem ist vielleicht auch nicht Uwe Boll, sondern eher Til Schweiger.
Nee, Til Schweiger kann mit guten Regisseuren durchaus was. Man muss sich nur mal Inglourious Basterds angucken. Da ist er super. Da redet er auch nicht viel, aber da ist er super. Aber unter Tarantino ist wahrscheinlich jeder super. Nee, aber also Uwe Boll ist kein guter Regisseur. Und ich glaube, Far Cry ist auch ein ganz schrecklicher Film. Sebo hat hier in die Kommentarfunktion unseres Dossiers geschrieben, der war schrecklich, Ausrufezeichen.
Okay. Na gut, dann glauben wir ihm das und lassen das mal so stehen. Ich kenne das Spiel auch nicht, also auch nur namentlich. Hab mir jetzt gerade nebenbei mal ganz kurz so ein paar Szenen auf YouTube angeguckt.
Von dem Film oder dem Spiel?
Von dem Spiel. Es ist schon komisch, dass in der Caption bei YouTube also überhaupt das Wort Retro auftaucht. Und wenn ich mir die Bilder so angucke, ja, das ist jetzt nicht irgendwie cutting edge und voll geil und super realistisch, aber es sieht jetzt für das allgemeine Empfinden nicht nach Retro aus erstmal, aber das hast du ja mit Philippe neulich schon genau ergründet, was denn eigentlich so Retro ist und was das vielleicht auch so ein bisschen ausmacht. Hm. Aber ich gebe dir recht, es kratzt ja auch an der Grenze von 20 Jahren, insofern wundert es da auch nicht, dass es nicht so krass nach Retro aussieht, wie man sich das vielleicht vorstellt.
Und für die damalige Zeit sah es halt überragend geil aus, ne? Muss man auch sagen.
Ja, ja. Aber ich finde, es sieht auch nicht so scheiße aus, aus heutiger Sicht. Schon okay. Mhm. Am 25.03., da geht's um ein Thema, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe. Da geht's nämlich um das Spiel The Elder Scrolls. Ist vor 30 Jahren erschienen, also 1994. Keine Ahnung. Kannst du da was zu sagen? Es steht hier einfach in unserer Liste.
Ja, ja, nicht viel, nicht viel. Ich habe den ersten Teil, Arena heißt der übrigens, nie gespielt. Die Reihe, die ist immer mal wieder aufgeploppt bei mir. Also mit Teil 2 Daggerfall, Teil 3 Morrowind, Teil 4 Oblivion. Ich habe die immer wieder wahrgenommen. Die wurde ja auch mit jedem Teil populärer, aber wirklich gespielt habe ich nur Skyrim. Das ist ja riesig gewesen damals. Aber ich habe es auch nicht lange gespielt, weil es mich relativ schnell genervt hat, muss ich sagen. Weil mein Questlog so super voll geworden ist und ich gar nicht mehr wusste, was in der Hauptgeschichte geschehen ist. Das hat mich sehr genervt. Vielleicht tue ich dem Spiel aber auch ein bisschen Unrecht und mal schauen. Die arbeiten ja gerade an einem sechsten Teil. Ich warte wahrscheinlich noch, bis ich mal mein erstes Elder Scrolls richtig spiele.
Okay, dann berichte mal, wie es dir denn gefallen hat und gehe schon mal weiter. Bleibe aber am 25.03. Da gab es dann nämlich noch ein Ereignis, das wieder nicht so schön war. Da ist Fritz Wepper gestorben. 82 ist er geworden und den kennt man auf jeden Fall als wagenholenden Harry aus der Fernsehserie Derrick, die es hier lange, lange Zeit gab. So eine 20:15 Krimiserie auf dem ZDF. Habe ich durchaus auch gerne geguckt früher. Wir wissen ja alle, wir hatten nicht viel, ja. ZDF hatten wir aber, also Derrick lief dann auch im Wechsel mit der Alte und Aktenzeichen und so weiter immer mal wieder bei uns und fand ich immer ganz gut.
Ein Fall für zwei gab es noch.
Stimmt, mit Matula.
Ja, richtig, richtig. Oh, das war eine Zeit, mein Vater hat diese ganzen Krimiserien alle immer geguckt, darum habe ich die auch alle immer mitgeguckt, wenn ich wach bleiben durfte.
Ja, klar. Habe ich auch mitgenommen. Und ja, es gab ja auch nicht viel anderes. Und nee. Das war auch sowas, das durfte man halt auch mitgucken, weil die Eltern das auch geschaut haben. Und
ja, genau.
Ja, gehörte irgendwie so zum, ich glaube, freitagsabends.
Lief ja, ja, genau. Immer am Freitag. Mein Vater war ja die ganze Woche auf Montage. Und wenn er am Freitag wiedergekommen ist, war klar, Freitagabend wird der Krimi im ZDF geguckt. Welcher auch immer das war. Das war ja, ne, wie du gerade gesagt hast, immer im Wechsel.
Genau. Und wen man übrigens auch kennen könnte, das ist der Bruder von Fritz Wepper, der Elmar. Der ist leider auch schon verstorben. Der hat aber Mel Gibson in der Synchronstimme gesprochen.
Ja, richtig. Ganz, ganz tolle Stimme. Ich gucke seitdem ungern Mel Gibson-Filme, seitdem der Elmar tot ist. Weil ja, ich habe seine Stimme schon sehr gerne auf Mel Gibson gehört. Das ist das Los des Synchro-Guckers.
Ja, ja.
Da würde ein Sebo jetzt sagen, ja, dann guck doch O-Ton. Ja, aber nee, ich will ja Synchro gucken.
Richtig, geht mir ganz genauso. So, ab in den April.
Oh ja, ja, am 4.4. Da gab es vor 30 Jahren eine Veröffentlichung, nämlich Pizza Connection von Software 2000 auf dem Amiga. Pizza Connection, Tobi, seine eigenen Pizzen zusammenstellen. Ich kann mich da dunkel dran erinnern, dass ich das probiert habe, dass ich es auch gespielt habe, so ein bisschen.
Mega.
Aber nie so richtig und auch nie so richtig gut fand.
Ja, also ich habe das auch nur des Spaßes wegen gespielt, weil man da so geil Pizzen belegen konnte,
ja.
Also so richtig belegen und sein Restaurant einrichten konnte und so weiter. Das war ja eine richtige Wirtschaftssimulation, also man musste vom kleinen Pizzaladen irgendwie aufstreben zur großen Restaurantkette mit Ladenausbau und Warenwirtschaft und Pizzenrezepten und all so einem Kram. Das hat schon Spaß gemacht, war auch schön umgesetzt irgendwie. Man hatte da wirklich diese Pizzen und die ganzen Zutaten und so, das war irgendwie cool. Aber so richtig gespielt habe ich es damals auch nicht, war auch nicht der allergrößte Fan von so Wirtschaftssimulationen, habe es vielleicht auch nicht so richtig kapiert. Aber die Idee war auf jeden Fall cool und zurückblickend mag ich das auf jeden Fall ganz gerne. Ich mag auch Software 2000, nicht nur weil eine 2000 im Namen steckt, sondern weil es irgendwie ein mir sympathisches Studio ist. Ein Unternehmen übrigens aus Eutin, das in Plön gegründet wurde, also in Norddeutschland. Und das war ja neben Esken bzw. Ascaron später einer der wichtigsten deutschen Spieleentwickler der 90er, ne?
Ja, würde ich so unterschreiben.
Also einer der wichtigsten, aber auch einer der wenigen, muss man ja auch dazu sagen.
Naja, in der damaligen Zeit gab es noch ein paar, ne? So Rainbow Arts und Kaiko. Also ein paar hatten wir dann noch, die haben schon ein paar ganz geile Sachen gemacht, ne? Ich sage nur Bundesliga-Manager.
Ja.
Das war schon ihr großes Ding damals. Und eigentlich wäre es ganz geil, wenn es die noch geben würde, ne? So Software 2000 aus heutiger Sicht klingt voll, ja, retro irgendwie, ne? 2000.
Ja, es gab ja so eine Zeit, wo die Menschen einfach an alles, was irgendwie nach Zukunft sich anhören sollte, in 2000 gehängt haben. Also vor dem Jahr 2000 natürlich.
Ja, richtig. Oder auch an Fortsetzungen, die rausgekommen sind. Ich kann mich erinnern, Blues Brothers 2000.
Ja, Dune 2000, SimCity 2000.
Ja, ja.
Übrigens gibt eine ausführliche und tolle Folge von Stay Forever zu Pizza Connection. Kann man ja mal reinhören, wenn man sich für Pizza interessiert. Aber man kriegt da Hunger, ist mir zumindest zugegangen.
Dann sollte man sich eine Pizza bestellen und sich dann die Folge anhören.
Oh ja.
Wäre für mich ziemlich blöd, weil ich Podcasts meistens im Auto höre oder wenn ich mit dem Hund im Wald unterwegs bin. Beides nicht so die besten Orte, um Pizza zu essen.
Das stimmt. Gehen wir weiter.
Ja.
Am 5.4. Oh, schon wieder. Ich kriege immer nur die Tode hier, das ist doch kacke.
Stimmt doch gar nicht, ich habe auch schon Tode gehabt.
Ja, also 30. Todestag von Kurt Cobain, der leider nur 27 geworden ist. Und ja, wir wissen alle, was da passiert ist. Also Kurt Cobain, Frontmann der Band Nirvana, die ja in den gerade frühen 90ern extrem erfolgreich war, auch hier bei uns, so Grunge-Musik.
Mhm.
Ja, der hatte diverse Probleme, sagen wir es mal so, und hat sich dann irgendwann selber erschossen. Ja, sehr unschön die Geschichte und nur 27 geworden.
Es ist echt krass, dass das schon 30 Jahre her ist, ne? 30 Jahre ist das her. Sein Todestag ist jetzt länger her, als er alt geworden ist. Das ist schon, das ist schon wirklich derbe, was der noch hätte reißen können in seinem Leben.
Ja. Naja. Machen wir doch mal weiter. Ja, so,
das ist aber ein Übergang, Tobi. Ja, wir haben noch einen Tod. Ja, leider. Oder naja, in dem Fall, ach, ich weiß auch nicht. O.J. Simpson ist gestorben am 10.04. Der ist 76 immerhin geworden. Und ja, wohl der berühmteste Mensch, dem ein Handschuh nicht passt, den es überhaupt gibt. Footballspieler gewesen, Schauspieler gewesen. Ja, und auch Mörder, der davon gekommen ist. Krasse Geschichte, wahrscheinlich ein echt krasses Leben. Zum Glück kann ich sowas oft trennen. Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit nach Ewigkeiten mal wieder Die nackte Kanone geguckt, wo er mitspielt, und war okay. War für mich tatsächlich okay, ihn zu sehen.
Ja. Ja, ich habe ehrlicherweise diesen ganzen Rummel um O.J. Simpson gar nicht so verfolgt. Ich wusste, er ist Sportler, ich wusste, es gab da diesen Skandal. Ich hätte jetzt fast gesagt, er wäre Boxer gewesen, aber du hast mich da eines Besseren belehrt. Ja gut, ist vielleicht auch egal. Gehen wir lieber weiter. Und zwar zum 21.04. Das ist ein schönes Datum, denn da ist der Game Boy erschienen. Vor 35 Jahren, zunächst in Japan. In Amerika ist er dann im selben Jahr zwar noch, aber erst im Juli am 31. herausgekommen, und wir in Europa mussten dann noch ein bisschen warten bis zum 28.09.1990.
Ja, krass. Ja. Oder über ein Jahr, Das waren echt fiese Zeiten damals.
Aber es hat sich gelohnt, das Warten, denn Game Boy, ich hatte ja selber einen früher, ist so meine, ja, Konsole in Anführungszeichen der Kindheit. Also ich bin ganz, ganz großer Gameboy-Fan, spiele auch heute immer noch gerne mit. Also alles gut nachträglich.
Ja, von mir natürlich auch. Tolles Gerät. Ich habe zwar nie einen gehabt, aber hey, ist ein absolutes Kultding. Und ich habe jetzt einen Analog Pocket, und den wird's ohne den Gameboy nicht geben.
So schließt sich der Kreis.
Richtig. Am 30.04. da kam The Fall Guy in die Kinos. Und jetzt werden einige vielleicht, vielleicht auch nicht, sich fragen, hä, The Fall Guy? Was hat denn das mit Retro zu tun? Das ist ein Remake, oder besser gesagt eine Neuinterpretation von Ein Colt für alle Fälle. Die tolle Serie aus den 80ern mit Lee Majors und
Heather Locklear.
Ach ja, Heather Locklear und die Schwingtür natürlich. Wie könnte man sie jemals vergessen? Die hat sich meinem jungen Ich sehr ins Gedächtnis gebrannt. Ich freue mich auch heute immer noch, wenn ich mal eine Folge sehe und diese Szene kommt. Übrigens, in der ersten Staffel gibt's die noch gar nicht. Zumindest am Anfang nicht. Und ich habe den gesehen, allerdings erst auf Disc, und der ist okay. Das ist tatsächlich ein ganz okayer Film. Man darf halt auf keinen Fall das Ganze mit der alten Serie vergleichen. Es gibt kein Howie Manson, und Colt und Jodie sind aneinander interessiert. Jodie ist Regisseurin und Colt ist auch noch kein Kopfgeldjäger. Also es fühlt sich so ein bisschen so an wie der erste Teil, bevor die Serie gestartet ist. Aber irgendwie auch nicht.
Ja.
So, also wenn man den Film guckt, ohne ihn die ganze Zeit mit der Serie zu vergleichen, was schwierig ist beim Namen, wobei in Deutschland geht's noch, weil wir kennen die Serie ja als Ein Colt für alle Fälle, dann kann man Spaß haben mit dem Film, finde ich.
Ja, aber aus genannten Gründen gucke ich mir solche Sachen in der Regel auch nur selten an, weil natürlich vergleiche ich das sofort und dann bin ich enttäuscht und finde es irgendwie blöd. Also ich habe den Film nicht gesehen, aber das, was du gerade erzählst, so, warum ist er denn kein Kopfgeldjäger und warum gibt es keinen Howie Manson? Also es gibt doch die Story, warum muss man die denn anders erzählen? So, was ist der Grund?
Weil sie für ein modernes Publikum erzählt wird, und wenn du das gerne wissen möchtest, warum, Tobi, dann musst du dir den Film angucken.
Ja, das wird sicherlich aufgelöst, warum das so ist im Film, aber man hätte ihn doch auch direkt viel näher an der Originalhandlung produzieren können. Und das ist ja nicht so, dass ein Howie Manson nicht für ein modernes Publikum geeignet wäre oder der Beruf des Kopfgeldjägers.
Also Howie Manson braucht es überhaupt nicht in dem Film. Also es ist sogar gut, dass sie ihn weggelassen haben. Der wäre völlig unnötig in der Filmhandlung. Und dass er kein Kopfgeldjäger ist, ergibt im Film tatsächlich Sinn. Also auch das wäre völlig unnötig gewesen für die Filmhandlung.
Ja, bestimmt. Also innerhalb dieses Films bestimmt. Aber da frage ich mich halt, warum setzt man dann nicht einfach die Originalstory um und pleased so ein bisschen uns alte Männer, die das noch von früher kennen, und das hätte man sicherlich auch in die heutige Zeit übertragen können.
Ja, also warum, hätte man sicherlich.
Warum denn nicht? Naja.
Naja, lass uns mal in den Mai springen.
Das ist eine gute Idee. Da geht's nämlich los direkt am 1. mit einem tollen Geburtstag. Und zwar ist da Ray Parker Jr. 70 geworden. Den muss man namentlich nicht unbedingt kennen, aber man kennt sicherlich seinen größten Hit, denn das war das Titellied zu Ghostbusters. Das kennt jeder.
Ja, auf jeden Fall. Und was man auch kennen könnte, ist Huey Lewis and the News und den Song I Want a New Drug. Denn es gab damals einen Plagiatsvorwurf von Huey Lewis and the News, dass Ray Parker Jr. den Track, die Melodie, sehr an I Want a New Drug angelehnt hat. Und wenn man die beiden Songs mal miteinander vergleicht, dann kann man das durchaus hören.
Okay, das wusste ich nicht.
Ja, man lernt die aus. Auch in diesem Podcast, auch in einem Jahresrückblick kann man noch schlauer werden.
Bildungsauftrag und so.
Ja, richtig, richtig. Dann gehen wir mal weiter und da haben wir wieder einen verstorbenen Morgan Spurlock, der ist verstorben am 23.05. Und wenn einem der Name jetzt nicht sagt, dann ist das nicht weiter schlimm, finde ich zumindest. Aber man könnte den durchaus kennen, denn das ist der junge Mann, der damals Super Size Me gemacht hat. Mhm. Das war ja damals so ein wirkliches Ding. Also das hat irgendwie, das hat man einfach mitbekommen. Diesen Film, diese Doku, wo ein Mann, dieser besagte Morgan Spurlock, gesagt hat, ich esse jetzt einen Monat nur McDonald's essen, nichts anderes. Und der dann fett geworden ist, seine Libido hat darunter gelitten. Naja, also es hat sich dann später herausgestellt, dass das alles so ein bisschen getürkt war und alles ein bisschen gefaked gewesen ist. Also ja, der ist auch nicht so richtig gut aus der Nummer rausgekommen. Ich habe den damals gesehen, den Film, kann ich mich daran erinnern. Ja. Und das war schon krass. Also es war gut gemacht, war interessant. Aber ja, wie gesagt, wenn man den heute gucken möchte, kann man sicherlich machen, ist auch bestimmt heute noch interessant, dann sollte man sich wahrscheinlich vorher ein bisschen darüber schlau machen, was da getürkt wurde und was nicht.
Ja, ich habe ihn selber nicht gesehen. War ja so ein bisschen die Zeit von, ja, wo das so losging mit Reality-TV und investigativen Journalismus und solchen Sachen. Also ging auch schon ein bisschen vorher los, aber das schlug ja da so rein in die Kerbe. So, ne, Aufdecken, Skandale. Hier so wie der Typ, wie heißt der nochmal, der Wallraff, der dann auch plötzlich dann so undercover unterwegs war in irgendwelchen Unternehmen und da Dinge aufgedeckt hat, irgendwelche Skandale.
Oder auch ein Michael Moore zum Beispiel.
Ja, Michael Moore, stimmt. An den habe ich auch gerade noch gedacht. Mir ist nur der Name nicht eingefallen. Genau.
Also ich würde mal sagen, investigativen Journalismus gab es natürlich schon viel, viel länger. Aber das Ganze, dieses Investigative, dieses Aufdecken mit Unterhaltung zu vermischen, da gebe ich dir recht, das war durchaus neu in der damaligen Zeit.
Ja.
Und es fühlt sich auch fresh an, ne? Das war interessant und das war so ein bisschen, um Himmels Willen, sowas und huch und überhaupt und sowieso. Also es war halt geiler als eine Tageszeitung zu lesen, ne? Und irgendwie Infos zu kriegen und ja.
Ja, es war ja auch irgendwie neu. Also man fühlte sich ja dann auch so ein bisschen überlegen, weil man natürlich immer so ein bisschen, ja, na klar, das war ja klar, dass Fastfood ungesund ist und er hat das dann auch so ein bisschen belächelt vielleicht bei anderen und hat es natürlich in Wahrheit auch selber weiterhin gemacht. Aber ja. Bin ich so ganz großer Fan solcher Formate. Ich finde es gar nicht so spannend irgendwie, vor allem wenn sich dann rausstellt oder wenn man immer so die Bedenken haben muss, ist das jetzt wirklich echt oder ist das gefaked, ist das gescriptet, und dann verliert es für mich auch ganz schnell seinen Reiz und dann ja, juckt es mich auch nicht mehr. Wir gehen lieber weiter und zwar zum nächsten freudigen Ereignis in diesem Monat, und zwar war das ein Jubiläum, das 45. um genau zu sein, denn am 30.05. ist Capcom gegründet worden in Japan, genauer genommen in Osaka, und ja, Capcom ist natürlich so eines der ganz, ganz großen Studios, der ganz, ganz großen Videospielentwickler, die haben ja extrem viele Klassiker rausgebracht. 1942, Bionic Commando, Commando, DuckTales, Ghosts and Goblins, Ghosts and Ghosts, haben wir neulich drüber gesprochen. Die haben Mega Man gemacht, die haben die Resident Evil Reihe gemacht, die haben Street Fighter gemacht. Also da ist extrem viel gekommen von Capcom, nicht nur in den früheren 80ern, sondern eigentlich unentwegt und die ganze Zeit über. Ne?
Ja, also Capcom war damals, gerade in dieser Retro-Zeit, ähnlich wie Konami, ein Studio, dessen Spiele man bedenkenlos kaufen konnte. Das waren immer gute Spiele. Ja, die haben dann so ein bisschen ihren Drive verloren eine Zeit lang. Die sind aber in den letzten vielleicht 10 Jahren wirklich wieder auf Spur, machen ganz tolle Remakes der Resident Evil Spiele, haben jetzt zuletzt mit Street Fighter 6 wieder einen richtig guten Street Fighter Teil abgeliefert, der wirklich toll zu spielen ist. Also 5 fand ich nur so lala, 4 war halt auch fantastisch. Ja, Capcom, es ist einfach ein Riesending, großartig in der Arcade, großartig auf Heimkonsolen, also ist für mich einer meiner Lieblingsentwickler, muss ich sagen.
Hm. Ja, ist so ein Qualitätsgarant, ne? So ein bisschen.
Genau. Was ist dein Lieblings-Capcom-Spiel, Tobi? Also meins ist ja Street Fighter. Also unsere Hörer, die uns oft hören, werden das vielleicht noch wissen. Also die uns schon sehr lange hören. Street Fighter 2, eines meiner absoluten Lieblingsspiele. 4 finde ich toll. 6 finde ich jetzt auch wieder ganz toll. Aber Tobi, was ist dein Lieblings-Capcom-Spiel?
Na, ich würde sagen, das ist so ein bisschen phasenweise. Also es erstreckt sich ja über einen recht langen Zeitraum. Also ich habe auf dem C64 sehr gerne 1942 gespielt. Ich habe auf dem Game Boy sehr gerne DuckTales gespielt. Und ich habe später... Ich hatte ja nun Amiga sehr gerne Street Fighter 2 gespielt. Also ich würde auch sagen, das sind gleichzeitig so meine ja Go-To-Titel. Mhm. Commando vielleicht noch, das war auch ein schönes Spiel auf dem C64, auch gerne gezockt. Und ja, alles insgesamt sehr, sehr hochwertige Spiele, würde ich sagen. Mhm. Aber könnte mich jetzt gar nicht so für eins entscheiden.
Naja, du hast ja ein paar genannt. Das lasse ich dir durchgehen.
Ja.
Lass uns mal in den Juni springen. Es wird langsam Sommer.
Genau, und am 6.6., da geht's schon sehr, sehr schön los, denn da ist die erste spielbare Version von Tetris erschienen. 1984, also 40 Jahre ist das her. Da haben wir in unserer Folge über den Film ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen.
Die Folge 92 übrigens.
Oh, du hast es im Kopf, sehr gut.
Nein, das steht im Dossier ein bisschen weiter unten, Tobi.
Ah, Mist. Habe ich, glaube ich, sogar selber reingeschrieben. Wurde auf jeden Fall entwickelt von Alexei Pachitnov auf einem Elektronika 60 Rechner, also so eine ganz alte Kiste. Und die Ableger dieses Spiels haben sich weltweit bis heute wohlgemerkt 425 Millionen Mal verkauft auf über 65 Plattformen.
Das ist krass. Unglaublich.
Auf jeden Fall. Also das ist wirklich heftig, das ist wirklich viel. 425 Millionen ist wirklich viel.
Ja.
Wie gesagt, wer da ein bisschen mehr darüber erfahren möchte, über das Franchise und auch über den tollen Film übrigens, der sollte sich dann unsere Folge 92 gerne mal anhören.
Genau. Und dann kommen wir zum nächsten Ereignis. Das war am 17.06. Da startete die Fußball-WM in den USA. 1994 war das. Also ist das jetzt auch schon 30 Jahre her?
Das ist 30 Jahre her. Und jetzt mag sich der ein oder andere vielleicht wundern, so, ja, okay, ja, aber warum?
Ja.
Warum ist das in eurem Jahresrückblick gelandet? Markus.
Ja, das ist unsere ganz persönliche Geschichte. Tobi und ich verbinden mit der WM 94 in den USA sehr schöne Erinnerungen.
Unser Sommermärchen.
Unser persönliches Sommermärchen. Also ja, ich erinnere mich noch, wie wir ausgeschieden sind und konnte es nicht glauben. Aber das ist eine für uns wichtige WM irgendwie. Ich kann mich an den Sommer erinnern, an Bliss Eyes, an das Panini-Album, das wir uns nur gekauft haben, um die Spielergebnisse einzutragen, weil wir waren ja schon viel zu alt und viel zu cool, um noch Bildchen zu sammeln.
Mhm.
Ja, also ist ein bisschen random jetzt hier drin. Ja. Aber auch eine schöne Erinnerung irgendwie.
Ja, genau. Ich fand auch, es sollte irgendwie nicht fehlen. Und es ist ja einfach eine Zeit gewesen, eine gemeinsame Zeit, eine gemeinsame Erinnerung an eine Zeit, die so ein bisschen exemplarisch steht, vielleicht auch für ja frühe, unbeschwerte Jugend und Kindheit. Ich verbinde da auch diesen Sommer ganz speziell mit. Mhm. Ich verbinde natürlich auch die genannten Dinge wie das Bliss-Eis. Das war so ein Eis von Langnese. Und auch McDonald's verbinde ich damit.
Ja, stimmt.
Diese WM-Angebote, die es da gab, wo wir dann zu der Zeit ab und zu gewesen sind.
Ab und zu ist gut.
Ich verbinde natürlich Stefan Raab und seinen Birdie Vogts damit.
Ja, schön, dass du ihn noch erwähnst. Ja, ich hätte ihn sonst auch erwähnt.
ja, Viva TV im Allgemeinen und
wie Stefan Raab in Amerika gewesen ist und da sein Dönekens gemacht hat, ist überhaupt zu diesem Birdie-Birdie-Funk-Song gekommen.
Ja,
ist
ja.
Ganz großartig. Tolle Zeit.
Und die verbinde ich auch ganz stark mit dem Amiga, weil ich habe zu der Zeit viel Amiga gespielt und ne, wir wissen das schon aus verschiedenen Folgen. Zuletzt haben wir in der Goal-Folge, glaube ich, ein bisschen länger drüber gesprochen. Also ja, keine Gelegenheit wird ausgelassen, um sich kurz mal wieder an diese tolle Zeit der frühen 90er zu erinnern.
Ja, fast schon Mitte, ne? 94 ist schon, könnte man schon als Mitte 90er bezeichnen.
Das stimmt.
Dann haben wir hier noch kurz zwei Honorable Mentions. Theme Park ist 30 geworden dieses Jahr und Populous ist 35 geworden im Juni. Wir haben die Spiele beide nicht gespielt. Also Populous nur mal ganz kurz auf Amiga reingespielt, habe ich nie wirklich verstanden. Theme Park habe ich nie gespielt, insofern erwähnen wir die nur kurz, aber wir wollten sie zumindest erwähnen, weil es doch wichtige Spiele sind.
Ja, definitiv.
Und dann sind wir wirklich im Sommer, jetzt im Juli. Und da ist am 3.7. Beverly Hills Cop Axel F. auf Netflix erschienen. Der vierte Teil der Reihe, ganze 30 Jahre nach Teil 3, der kam 94. Super krass, dass da wirklich noch ein neuer Teil erschienen ist. Immer wieder gab es Gerüchte um einen vierten Teil. Es sollte dann eine Serie kommen mit dem Sohn von Axel F. Da wurde sogar ein Pilotfilm gedreht, der aber durchgefallen ist. Dass es hier wirklich noch einen Film gab auf Netflix, ganz toll. Natürlich mit Eddie Murphy, Produktion auch wieder Jerry Bruckheimer. Taggart und Rosewood kamen zurück und auch Serge. Ich mochte den tatsächlich sehr gerne. Toller Film. Nicht so gut wie der erste und auch nicht so gut wie der zweite, aber auf jeden Fall besser als der dritte.
Ja. Ich habe ihn leider nicht gesehen, da geht's mir so.
Ach, Tobi.
Ja, mir geht's da so wie vorhin bei, was war das?
Ja, wie bei Ghostbusters.
Ich habe mich mega gefreut, als das angekündigt wurde und habe dann lange gewartet, weil wir kurze Zeit mal überlegt haben, darüber gemeinsam zu sprechen in unserem Podcast und dass wir den vielleicht auch gemeinsam schauen wollen. Und ja, das hat sich dann aber irgendwie aus Gründen so ein bisschen zerschlagen und dann ja war ich irgendwie wieder so ein bisschen weg vom Thema. Hab da aber nach wie vor auch immer noch richtig Bock drauf. Ich mag Eddie Murphy total gerne. Ich mag die Reihe total gerne. Mein Lieblingsteil ist übrigens der zweite. Ich finde auch den ersten toll, aber irgendwie, ach, der zweite hat so einen Vibe irgendwie, den finde ich super. Ich finde auch den dritten okay. Also dieses ganze Setting in diesem Vergnügungspark ist irgendwie cool, aber ja, auch ein bisschen weit hergeholt in Teilen und kommt, wie du gesagt hast, auch nicht annähernd an die ersten beiden heran. Bin mega gespannt auf den Teil und freue mich vor allem, dass Taggart und Rosewood dabei sind.
Und dann können wir an der Stelle zumindest kurz auch noch erwähnen, der John Ashton, der Darsteller von Taggart, der ist dieses Jahr tatsächlich verstorben. Ja, wir haben ihn nicht in unserem Dossier drin. Ich glaube, wir hatten ihn einfach nicht auf dem Schirm und haben uns gefreut, dass wir Beverly Hills Cop Axel F. mit drin haben. Ja, aber zumindest mal einmal kurz erwähnen, dass der, ja, es zumindest noch geschafft hat, in Axel F. mitzuspielen.
Ja, ja, das ist doch toll.
Ja, auf jeden Fall. Das hat er zumindest noch hinbekommen. Und dann gehen wir weiter. Am 8.7. ist was Tolles passiert.
Oh ja, da ist TIE Fighter erschienen von LucasArts, also nicht am 8.7. diesen Jahres, sondern vor 30 Jahren. Das ist der Nachfolger von X-Wing, ist für den PC rausgekommen, ein unfassbar gutes Spiel. Aus meiner Sicht noch ein bisschen besser als X-Wing. Mhm. Man kann hier nämlich erstmals in die Rolle des Imperiums schlüpfen, was das Spiel natürlich sehr besonders macht, weil man ja relativ selten die Bösen spielen kann. Aber auch so vom Spielerischen und auch technisch ist das noch ein bisschen, ja, ein bisschen runder, ein bisschen upgradeter als X-Wing. Ich fand das immer ein bisschen cooler, vor allem aber die ein Jahr später erschienene CD-ROM, denn da gab es dann auch eine richtig geile Sprachausgabe und digitalisierte Musik und ja, dann war das Paket komplett. Also TIE Fighter wirklich ein fantastisches Spiel.
Ja, sehe ich genauso. Ich sehe das auch mit X-Wing genauso wie du. TIE Fighter ist das bessere Spiel. Ich fliege ja lieber ein X-Wing oder ein A-Wing oder ein, ich weigere mich Y-Wing zu sagen. Ich habe Y-Wing oder Y-Flügler als einen TIE Fighter. Aber TIE Fighter ist einfach technisch, erzählerisch und vom Design der Mission das bessere Spiel. Ich würde mir irgendwie ein Update von X-Wing auf TIE Fighter wünschen, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Wird nicht kommen, dafür ist das alles viel zu lange her. Aber vielleicht kommt ja irgendwann mal ein neues Spiel in dem Bereich. Das würde mich sehr, sehr freuen. Da würde ich sogar meinen PC mal wieder für anschmeißen und auf dem PC spielen.
Ja, das war ja auf jeden Fall auch so ein Neidfaktor oder ein Kaufgrund. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch meinen Amiga, aber die ersten um mich herum hatten schon ihren PC und ja, die hatten halt X-Wing oder TIE Fighter. Mhm. Und man hatte ja auf dem Amiga vieles, was sogar ein bisschen geiler war als auf dem PC. Und man hatte auch viele Alternativen. Aber so eine echt richtig gute Simulation, geschweige denn Weltraumsimulation. Und dann auch noch von Star Wars, Das gab's halt nicht. Mhm. Und da war man schon ein bisschen neidisch.
Voll.
Wenn die besagten Kumpels eine Soundkarte hatten. Denn ja, der Neid, der ist dann immer ganz, ganz schnell verflogen. Wenn man dann das erste Mal beim Kumpel war und schon viel gehört hatte von dem Spiel, oh geil, das sieht doch toll aus und keine Ahnung. Und dann startete das und man hat so die ersten Bilder gesehen und dachte, ja, cool. Und dann fing der PC-Speaker an mit seinem Blip, Blip, Blip. Und dann hat man gedacht, irgendwie, das kann nicht dein Ernst sein, oder? Also das klingt ja auf meinem, in Anführungszeiten, uralten Amiga tausendmal geiler. Ja, ohne Soundkarte, das war wirklich Mist auf dem PC.
Ja, auf jeden Fall. Und ohne Soundkarte hatte man ja auch keinen Joystick-Port. Ich kann mich daran erinnern, wie ich bei meinem Kumpel Elmar X-Wing gespielt habe. Keine Soundkarte, demnach kein Joystick-Port und man musste es mit Maus spielen. Mhm. Und er hatte einen 386er, 286er, also es war für die damalige Zeit noch ging, aber schon ein bisschen underpowered. Und das heißt, man musste die Grafikeinstellungen auch runterschrauben. Also das, die Weltraumszenen bei X-Wing sahen auch nicht so super schön dadurch aus. Hm. Alles sehr klobig, die Raumschiffe hatten keine Texturen. Ja, aber hey, es war Weltraumgeballer mit Star Wars, ne? Man hat's gespielt, irgendwie mit Maus. Ganz schrecklich.
Genau, das einzig Vergleichbare waren ja diese Star Wars Spiele vom Amiga, die man teilweise ja auch aus der Arcade kannte, diese ganz frühen Dinger, die so Vektorgrafik hatten mit so geometrischen Linien und Formen und so, die auch irgendwie auf eine Art cool waren, aber ja, auch leider kein Vergleich zu diesen LucasArts Spielen gewesen sind.
Nee, absolut nicht.
Na gut. Ich mache nochmal den nächsten Punkt, denn der betrifft eher mich, ja. Den habe ich aufgeschrieben, denn am 10.7., da wird Neil Tennant tatsächlich 70 Jahre alt. Wer Neil Tennant nicht kennt, das ist eine Hälfte der Pet Shop Boys. Und ja, Boys passt in dem Zusammenhang eigentlich schon fast gar nicht mehr so richtig, denn mit 70 ist man wirklich kein Boy mehr.
Sind wir denn Boys, die Retro Boys?
Wir sind keine 70.
Mitte 40.
Klar.
Na gut.
Und ich habe es eigentlich auch nur erwähnt, weil ich das so krass fand, denn wer Neil Tennant kennt, der weiß, dass der Mann wirklich nicht aussieht wie 70. Also die Haarfarbe vielleicht schon, der ist auch ein bisschen grau geworden, aber wie 70 sieht der Mann wirklich nicht aus. Und diese Stimme, also wirklich diese ja immer noch sehr frisch und jugendlich klingende Stimme, immer noch mit 70 so zu benutzen wie ja gefühlt vor 40 Jahren, finde ich schon krass. Also insofern war mir das eine Meldung hier wert und jetzt können wir auch weitergehen.
Warte mal, können wir noch nicht? Ich find's auch krass, dass der 70 geworden ist und ja, es ist auch definitiv dein Thema. Ich verbinde dich tatsächlich sehr mit den Pet Shop Boys. Die waren ja, glaube ich, letztes Jahr hier auf Tour. Mhm. Und da weiß ich noch, dass ich das Plakat gesehen habe, dass die hier nach Hannover kommen und ich habe dir das sofort gesagt. Mhm. Ich glaube, du bist nicht hingegangen, weil du nicht konntest. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, genau, ich war nicht.
Aber da. Ich, wie gesagt, verbinde die Pet Shop Boys sehr mit dir und vor allen Dingen das Very-Album. Das verbinde ich sehr mit dir und ja, du hast mir das ausgeliehen und ist auch das einzige Album von denen, was ich wirklich kenne.
Ja, witzig, weil ich bin jetzt wirklich nicht so der Pet Shop Boys Ultra. Ich kenne auch gar nicht so viel. Die haben ja eine unfassbar riesige Diskografie. Ich kenne einen Bruchteil der Alben. Aber tatsächlich bin ich der Meinung, dass das allererste Album von denen auch das Beste ist. Da kannst du gerne mal reinhören. Das sind so Dinger drauf wie West End Girls und sowas. Also wirklich ein sehr, sehr gutes Album. Ist frühe 80er, Mitte 80er oder so.
Wie heißt das?
Das heißt Please und ist wirklich richtig, richtig gut. Das zweite ist auch richtig, richtig gut, aber das erste ist tatsächlich noch ein bisschen besser. Und Very, das ist natürlich mega ikonisch. Also das Album als solches, diese orangene Hülle mit den Noppen, haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt an verschiedenen Stellen. Ist wirklich kein richtig geiles Album. Ist halt so, ja, Mitte 90er, da wird's sehr dancey und sehr, ja, so Eurodance-lastig und ja, sind ein paar Klassiker drauf, Go West, ne?
Ja, großartig. Das ist
natürlich was man kennt und auch noch ein, zwei andere, aber so insgesamt ist es jetzt kein Album, was ich mir so anhören würde und auch der Rest, glaube ich, der Pet Shop Boys Diskografie ist jetzt nichts, was ich den ganzen Tag hören könnte, aber gerade so dieses erste Album ist halt wirklich cool und ich verbinde halt sehr viel Nostalgie und ja, Kindheit, muss man ja wirklich sagen, damit.
So, jetzt können wir von mir aus weitergehen. Und da kommen wir nochmal zu einer traurigen Nachricht. Am 13.7. ist Shannon Doherty gestorben. Die ist nur 53 geworden. Mhm. Und Shannon Doherty wird man höchstwahrscheinlich kennen, wenn man in unserem Alter ist, als Brenda aus Beverly Hills 90210. Mhm. Ich glaube, das haben viele geguckt, die grob in unserem Alter sind, auch Jungs.
Auf jeden Fall.
Also ich behaupte mal, das haben nicht nur Mädchen geguckt. tolle Serie. Ich habe das sehr, sehr gerne geschaut und war jetzt nie ein Shannon Doherty-Fan. Also wenn ich so meine Zeit, wenn ich da so jetzt dran zurückdenke, auf wen stand ich denn damals? Kelly auch nicht. Ich weiß, ich habe keine Ahnung mehr. Aber ja, 53 ist definitiv zu jung.
Ja, ich glaube, die hatte Krebs, Brustkrebs oder so, wenn ich mich recht erinnere. Ich will nichts Falsches sagen, aber war auf jeden Fall ziemlich krank die letzten Jahre. Und ja, da gebe ich dir recht. Also das hat jeder geguckt. Also zumindest als Guilty Pleasure irgendwie heimlich. Aber ich glaube, so verpönt war das gar nicht. Das war schon etabliert. Das konnte man und durfte man auch schon sagen, dass man das geguckt hat. Es lief immer Samstagnachmittags, das war so eine ganz gefällige Uhrzeit auch und hat einen ja auch über viele Jahre begleitet. Ich weiß noch, anfangs war ich irgendwie noch sehr jung und habe irgendwie nebenbei zu Hause in meinem Kinderzimmer gesessen und später lief das dann irgendwie abends bei der Abendplanung, wenn man irgendwie noch weggegangen ist mit Freunden dann so. Ich war im Team Brenda tatsächlich, ich fand Kelly nicht so cool und Donna auch nicht, Andrea schon gar nicht. Also ich war schon eher im Team Brenda, glaube ich.
Okay.
Würde ich sagen.
Ich glaube, warte mal, Andrea, das war die mit Jason Priestley, also mit Brandon dann zusammen war, ne? Die mit der Brille.
Die mit der Brille, die in der Serie damals schon weit über 30 gewesen ist,
glaube ich. Ja, genau, die Schauspielerin, die schon viel, also sie nicht, die nicht die Figur, die Schauspielerin war. Genau. Ich glaube, dann war ich Team, wie hieß sie jetzt nochmal? Ich habe schon wieder vergessen.
Kelly, Donna und Brenda.
Nein, die, über die wir gerade gesprochen haben. Andrea.
Achso, Andrea.
Andrea. Ach so, Andrea. Dann bin ich Team Andrea gewesen. Ja, ja, doch, stimmt. Ah, ja, ja. Okay. Jetzt, wo du es sagst. Aber ich fand ja auch Scully heiß, also insofern ist okay.
Und welchen Typen fandst du am besten?
Also am besten, also am heißesten kann ich nicht sagen. Die waren ja alle mega heiß.
Auf jeden Fall.
Boah, schwierig. Irgendwie, dann wahrscheinlich Brandon. Der war so der, an dem man sich rangehängt hat, ne? Der irgendwie, keine Ahnung, als großer Bruder oder so. Ich glaube, viele mochten Luke, aber der war mir zu möchte gern. Den mochte ich irgendwie nicht so. Und hier Steve konntest du komplett vergessen. Das war voll das Arschloch.
Ich fand ihn cool.
Ja, das war so ein Arsch. Ian Ziering kennt man heutzutage vielleicht aus den Sharknado-Filmen.
Ja, ja. Ach, das war schon ganz lustig irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Keine Frage.
Also der Vibe auch vor allem, dieses Beverly Hills, immer Sonnenschein, alle sind Rich Kids und irgendwie gut drauf. Das war schon sehr, sehr cool.
Ah, auf jeden Fall.
Na gut, dann gehen wir mal weiter in den August und zwar zum 3.8., denn da ist Doom 3 erschienen, also vor 20 Jahren. Und ja, ist auch damit offiziell, zumindest nach unserer Zeitrechnung, Retro.
Ja, haben wir hier auch eher drin, weil es so krass ist, dass ein Doom 3 schon Retro ist. Ich habe Doom 3 tatsächlich nicht gespielt. Ich kann mich daran erinnern, als das rausgekommen ist und dass das ein ganz großes Ding war. Doom wird auf einmal ein Horrorspiel und entweder hat man seine große Waffe oder man hat die Taschenlampe und dann aber nur eine kleine Waffe in der Hand. Das war so ein Ding und das war auch einer der Gründe, warum ich das damals nicht gespielt habe, weil ich keinen Bock auf ein First-Person-Horrorspiel hatte zum damaligen Zeitpunkt. Mhm. Ob das aus Schiss gewesen ist, bin ich mir ehrlich gesagt gerade gar nicht sicher. Kann durchaus sein. Möchte ich nicht ausschließen. Du hast es wahrscheinlich auch nicht gespielt, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe Doom 1 gespielt, ich habe Doom 2 gespielt, Doom 3, da bin ich raus.
Naja, dann gehen wir doch weiter zum nächsten, oder?
Das machen wir.
Da sind wir am 15.8., da erschien Alien Romulus. Dieses Jahr endlich mal wieder was kein Jubiläum ist, ist ja auch schön. Aber können wir gleich ein Jubiläum noch nachschieben, denn 1979, also vor 45 Jahren, ist der originale Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt, erschienen. Das war allerdings im Mai, zumindest in den USA war es im Mai, am 25. Romulus ist meines Erachtens, ich habe den im Kino gesehen, toller Film. Viele sagen, es ist so ein Best-of der Filme und das könnte man auch so sagen. Ich mochte den sehr, sehr gern. Der hat so ein bisschen was vom ersten, der hat aber auch ein bisschen was vom zweiten. Der hat ein paar ganz tolle eigene Ideen. Also ich kann insgesamt nur sagen, war ein toller Film. Ich habe mir den auch auf Disc gekauft und werde mir den bei Gelegenheit auf jeden Fall nochmal angucken. Habe ich sehr viel Bock drauf, den nochmal zu sehen.
Da müsste ich mir wahrscheinlich zuvor erst nochmal die originalen alten Alien-Filme anschauen, denn die habe ich ewig nicht gesehen und ich muss auch gestehen, ich bin nicht der allergrößte Alien-Fan gewesen seiner Zeit. Also ich war ja riesiger Star Wars Fan und das mische ich jetzt einfach mal so in die Zeit rein als Jugendlicher, wo man die vielleicht zum ersten Mal oder wahrscheinlich zum ersten Mal gesehen hat, also die Alien-Filme und die Star Wars Filme. Und ich war Star Wars Fan und war so Action gewohnt und habe dann irgendwann diesen ersten Alien-Film gesehen und der Name hat mir ein bisschen mehr versprochen. Ich habe mir der mehr darunter vorgestellt. Das ist ja ein sehr behäbiger, ruhiger Film, so vom Grundduktus. Ist ja nicht zu vergleichen mit Star Wars oder sowas, wo es Raumkämpfe gibt und solcherlei Dinge. Und sowas habe ich vielleicht erwartet. Es war ja auch immerhin ein Science-Fiction-Film. Und insofern, ja, hat mir so ein bisschen der Drive gefehlt, mich weiter mit der Reihe auch zu beschäftigen. Ich weiß, dass Teil 2 dann schon deutlich actionlastiger ist.
Deutlich klingt so, als wenn es nur ein bisschen mehr Action wäre. Der zweite ist eine ganz andere Art von Film als der erste. Also du hast schon recht, der erste ist behäbig. Der erste ist, man könnte sagen, ein Slasher im Weltraum, also was ein Halloween oder ein Freitag der 13. gemacht hat, wird hier in Weltraum verlegt. Es gibt kein Michael Myers oder Jason Voorhees, sondern das Alien. Aber davon mal abgesehen, ist das schon ein 1A-Slasher. Und Tobi, ich weiß ja, du bist ja kein großer Horrorfilm-Fan. Mhm. Aber schau dir den zweiten unbedingt bei Gelegenheit nochmal an. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Eine der besten Fortsetzungen, die es gibt. Ganz anders als der erste Teil. Also, wenn du dir danach keinen mehr anguckst. Der zweite ist richtig, richtig gut. Und dann können wir mal Alien Romulus zusammen gucken. Bin ich echt mal gespannt, wie du auf den reagieren würdest.
Also mir hat der zweite auch deutlich besser gefallen als der erste, eben wegen der Action. Also damals, ich glaube, heute könnte ich mit so einem langsamen, behäbigen Film deutlich besser klarkommen als damals. Aber ja, so weiß ich nicht. Als Jugendlicher hat mich das dann nicht so gecatcht. Ich fand es dann interessant, im Nachgang festzustellen, dass es ganz viele Referenzen an diese Alien-Filme gibt, die man in Videospielen auch wiederfindet. Alien Breed zum Beispiel, aber auch in Space Crusade. Da gibt es ja viele Elemente, die durchaus so ein bisschen dran erinnern. Hab die Serie dann aber irgendwie liegen gelassen und Teil 3 dann auch schon gar nicht mehr geguckt. Und ja, also können wir uns gerne mal angucken bei Gelegenheit, wenn ich dann die ersten beiden nochmal nachgeholt habe. Ich habe die übrigens nie als Horror oder Weltraumhorror abgestempelt.
Echt nicht?
Nee, das waren für mich immer Science-Fiction-Filme, die ein bisschen anders funktionieren.
Ach, witzig.
Aber mit Horrorfilmen habe ich das eigentlich nie in Verbindung gebracht.
Witzig, okay, ja, der erste ist eindeutig ein Horrorfilm. Also lustig, wie das Empfinden sich ändern kann, nur weil die Szenerie oder weil das Ganze dann im Weltraum spielt.
Auf jeden Fall.
Total interessant.
Ja.
Kommen wir zum letzten August haben. Am 17.8., da ja, haben wir noch jemanden, der gestorben ist, nämlich Alain Delon. Großer französischer Schauspieler, 88 ist er geworden. Ich weiß, dass er mit Romy Schneider zusammen war, in der Swimmingpool zusammen mit ihr gespielt hat. War auch so ein ganz hübscher der damaligen Zeit. Ich habe seit Ewigkeiten 4 im Roten Kreis in 4K hier rumliegen und will den immer mal gucken. Das ist so ein, eigentlich total in diese Jahreszeit passend, weil das ist so ein kalter, im Winter spielender Thriller. Mhm. Bin ich aber irgendwie noch nicht zugekommen. Viel mehr kann ich zu Alain Delon eigentlich auch gar nicht sagen.
Nee.
Keine Ahnung, Le Samurai, also so diverse Filme, auch große Filme gemacht. Aber
Fällt mir auch nicht viel zu ein. Ich guck gerade mal hier so mit einem Auge über die Filmografie. Klar, da sind super viele große Namen dabei, von denen ich bestimmt auch ein paar gesehen habe, ohne dass ich die Titel jetzt kenne, aber das sind so Filme, die früher, als man klein war, halt auch so immer mal wieder im Fernsehen liefen, aber könnte ich jetzt auch gar nicht so viel zu sagen, insofern, ja, schade drum, natürlich, aber ich würde sagen, wir gehen dennoch weiter.
Ja, und da kommen wir in den September rein und da haben wir leider schon wieder jemanden, der gestorben ist, Tobi.
Ja, es wird nicht besser, James Earl Jones ist gestorben, der ist immerhin 93 geworden. Und James Earl Jones, den sollte man auf jeden Fall kennen aus, ich will nicht sagen, bekannteren Filmen, denn Alain Delon hat sicherlich auch bekannte Filme gemacht, aber vielleicht aus popkulturell relevanteren Filmen, sagen wir es mal so. Mhm. Also ich möchte nur an Conan erinnern, wo er den Tulsa Doom spielt. Ganz, ganz großartig, ganz toller Schauspieler.
Der Prinz aus Zamunda, da spielt er den Vater von Eddie Murphy.
Ah, echt? Okay. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt.
Und eine Rolle, die wir natürlich auf keinen Fall vergessen dürfen, James Earl Jones, die es wissen, die werden jetzt natürlich schon die ganze Zeit schreien, hey, aber wartet mal, das ist Wichtigste ist doch natürlich, ja, er ist die Stimme von Darth Vader im englischen Original gewesen. Über lange, lange Zeit immer hat James Earl Jones Vader gesprochen und ja, David Prowse, der Vader gespielt hat, war das erste Mal im Kino auch sehr geschockt, als er das gesehen hat, weil er das nicht wusste, dass neu drüber gesprochen wird. Da gibt's eine ganze Doku drüber, über David Prowse. Und ja, der hat sein Leben lang damit gehadert, dass er Vader nicht sprechen durfte.
Na gut. In jedem Fall auch eine traurige Nachricht mal wieder. Ich hoffe, dein nächster Beitrag ist ein bisschen erfreulicher.
Ja, ist er mit Sicherheit. Vor 40 Jahren, da wird in den USA eine Firma gegründet, die heißt Jam Software. Jam steht übrigens für Jason, Andy und Mike. Wann genau das vor 40 Jahren gewesen ist, das weiß man nicht so genau, denn Jason, Andy und Mike, das sind damals noch Teens, junge Erwachsene. Was aus dieser Firma werden sollte, das passierte dann am 9.9.1989, also vor 35 Jahren, also auch ein Jubiläum. Aus Jam Software wurde damals an dem Datum nämlich ganz offiziell Naughty Dog. Und Naughty Dog kennt man als Gamer mit Sicherheit. Das ist das Studio, was ja den Überhit der letzten paar PlayStation-Generationen gemacht hat, nämlich The Last of Us. Ein absolutes Überspiel, eins von Philippes Lieblingsspielen, bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Die haben aber auch die Crash Bandicoot-Reihe gemacht oder die Uncharted-Reihe. Also wirklich, wirklich große Spiele auf der PlayStation, die ich im Großen und Ganzen nicht gespielt habe, weil ich habe ja nie eine PlayStation gehabt, bis zur PlayStation 4. Also keine Sorge, The Last of Us habe ich damals natürlich noch nachgeholt. Und die haben jetzt gerade erst ihr neues Spiel angekündigt. Intergalactic soll das heißen. Neue IP, alles ganz neu. Sieht interessant aus. Ja, Naughty Dog ist schon 40. Also der Name jetzt nicht, aber die Firma an sich ist 40. Und das, muss ich sagen, als ich das gelesen habe, hat mich megamäßig überrascht. Naughty Dog ist für mich so eine Firma, die, ja, ich will nicht sagen, die Neuen sind, aber irgendwie schon die Neuen sind. So. Mhm. Das ist halt nicht Atari. Atari ist 40. Nein, Atari ist schon über 50. Aber weißt du, was ich meine? So.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Wie ist denn dein Deal mit Naughty Dog?
Ich habe gar keinen Deal mit Naughty Dog. Also ich kenne die genannten Spiele vom Namen. Also ich kenne natürlich The Last of Us aus Erzählungen von Philipp, habe das aber auch nie gespielt. Und Crash Bandicoot, ja, ich habe Bilder im Kopf, ich kenne den Namen, aber habe ich auch nie gespielt. Aber ich bin auch kein PlayStation-Spieler gewesen, war einfach nicht meine Konsole, nicht meine Zeit vielleicht. Und insofern habe ich mit Naughty Dog auch keinen Deal.
Naja, ist auch nicht weiter schlimm. Wobei, The Last of Us sollte man schon mal gespielt haben, würde ich sagen. Das ist sowas wie Filme, die man mal gesehen haben sollte. Ist, glaube ich, The Last of Us ein Spiel, das man gespielt haben sollte. Das ist schon sehr, sehr gut. Sehr gutes Spiel.
Ja, glaube ich sofort. Aber ich schrecke immer vor so langen Spielen ein bisschen zurück. Ja, irgendwann kommt sicherlich die Zeit, wo dann wieder ein bisschen mehr Raum für ist. Mhm.
Kommen wir zum 12.9. diesen Jahres tatsächlich. Da ist Beetlejuice in den Kinos erschienen. Eine überraschend gute Fortsetzung, also Legacy-Fortsetzungen, wie die ja heißen, diese späten Sequels, die sind ja oft gar nicht mal so gut. Aber Beetlejuice war schon richtig gut. Das war ein toller Film, ich habe den sehr genossen. Ich fand den tatsächlich sogar besser als den ersten, über den wir übrigens in unserer Halloween-Folge, Folge 130, erst dieses Jahr gesprochen haben.
Mhm. Ich habe weder das Original noch diese neue Fassung gesehen. Ich glaube, das ist aber auch nicht so mein Franchise. Bin ich mir nicht sicher, ob ich das mal nachhole. Kann erstmal noch ein bisschen auf der Halde liegen bleiben bei mir.
Ja, dann gehen wir doch mal weiter schnell. Kann das auch auf der Halde weiterliegen?
20.9., da ist vor 40 Jahren Elite erschienen. Ja, das liegt noch nicht mal so richtig auf der Halde, wenn ich ehrlich bin. Das ist ja auch so ein Überklassiker, ja. Elite. Hat, glaube ich, jeder mal gespielt, außer mir. Da standen tatsächlich so Filme wie 2001, Odyssee im Weltraum oder Der Anhalter durch die Galaxis oder Kampfstern Galactica so ein bisschen als Inspiration Pate. Und
ich übrigens auch nicht.
Na siehste, sind wir schon zwei.
Aber ich habe auch nie C64 gehabt. Ich habe eine gute Ausrede.
Ja, vielleicht muss man es mal gespielt haben. Vielleicht gehört das zu diesen Spielen, die man kennen sollte. Ist trotzdem an mir vorbeigezogen. Mag sein, dass ich das auf irgendeiner Diskette hatte damals, aber ja, Weltraumsimulation, Handelssimulation, das ist jetzt auch nichts, was so einen Zehnjährigen abholt. Mhm. Es gab dann 1993 noch eine Fortsetzung, Frontier Elite 2. Habe ich aber auch nicht gespielt. Gab es auf dem Amiga unter anderem, glaube ich, ne?
Ja, genau. Ich habe den auch gespielt. Ich habe das aber überhaupt nicht verstanden, was man da machen muss. Ich fand das faszinierend, aber in Ermangelung an Handbuch, wir haben das schon öfter thematisiert, ne, ist das komplett an mir vorbeigegangen. Ja, ganz interessant fand ich die Inspiration für Elite. Da wurden 2001 oder das hier im Weltraum genannt, Per Anhalter durch die Galaxis oder auch Kampfstern Galactica. Das fand ich ganz cool und ich finde, ich glaube, das habe ich auch schon in irgendeiner Folge mal gesagt, es ging irgendwann schon mal kurz um Elite. Ich finde es beeindruckend, dass die auf so eine 5,25 Zoll Diskette auf dem C64 so ein ja doch vergleichsweise riesiges Spiel draufgepackt haben. Mit Weltraum, mit Fliegen, mit Ballern, mit Handeln und so. Das ist schon wirklich beeindruckend aus heutiger Sicht. Ob man das noch nachholen muss, ist wahrscheinlich aus spielerischer Sicht, wenn man das, ich glaube, das geht heute nicht mehr. Das ist zu wenig Quality of Life.
Könnte ich mir auch vorstellen. Übrigens, es gab vor ein paar Jahren mal so eine Briefmarkenreihe, so einen Satz Briefmarken in Großbritannien mit Motiven aus britischen Computerspielen. Und da war tatsächlich auch Elite mit dabei.
Ach, das ist ja cool. Kommen wir zum letzten Eintrag im September. Das wollte Sebo unbedingt drin haben. Tobi und ich haben es, glaube ich, beide nicht gespielt. Sorry. System Shock wird 30 Jahre alt. Ich kann da leider nicht mehr viel zu sagen, außer dass es System Shock 2 gab, das 25 Jahre auf dem Buckel hat. Das kam am 11.08.99. Also auch noch ein Jubiläum.
Ja, somit haben wir unsere Pflicht erfüllt.
Genau.
Haben ein bisschen Name-Dropping betrieben und können jetzt ganz, ganz entspannt in Oktober gehen.
Ja, soll ja auch keiner sagen, das habt ihr aber vergessen.
Das stimmt.
Wobei, das haben wir ja am Anfang gar nicht gesagt, ne? Unsere Liste hat keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit.
Gut, dass du den Disclaimer nochmal hier einschiebst.
Ja, viel zu spät.
Egal, sonst beschweren sich wieder alle. Der 1.10., das ist wieder so ein Datum mit einem großen Ereignis. Activision wurde vor 45 Jahren gegründet. Das finde ich krass. Also 45 klingt auch wirklich schon viel. An die 30 hat man sich ja schon fast ein bisschen gewöhnt. Aber 45, ja, das ist schon echt relativ alt im Computerspielbusiness. Nicht für Menschen, das hat man geklärt.
Ja, das stimmt allerdings.
Und so ein bisschen besonders an Activision ist, dass die als der erste Third-Party-Spieleentwickler gelten. Bis dahin war es ja eher üblich, dass die großen Firmen ihre Spiele selber entwickelt haben, also alles in-house. Und Activision kam jetzt hier plötzlich auf die Bühne und hat für verschiedene Unternehmen Spiele entwickelt. Und das war relativ neu damals. Da sind dann so aus heutiger Sicht schon echt wichtige Spiele entstanden. Hero zum Beispiel, eines meiner Lieblingsspiele, habe ich schon mal in einer Folge dabei gehabt. Aber auch Pitfall zum Beispiel, River Raid, später noch Crash Bandicoot, da haben wir ihn wieder, haben wir eben schon von gesprochen. Heutzutage kennt man Activision dann aber allerspätestens durch die Call of Duty-Reihe. Das ist, glaube ich, so das größte Franchise, was sie so in jüngster Vergangenheit gebracht haben. Und seit 2008, wie wir alle wissen, gehört Activision ja auch zu Blizzard und stellen, glaube ich, damit so einen der größten und einflussreichsten Spielekonzerne überhaupt dar. Ne?
Und angefangen hat das ja damals alles mit ehemaligen, zumindest teilweise mit ehemaligen Atari-Angestellten, ne, die unzufrieden bei Atari gewesen sind.
Ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen irgendwann.
Das kann durchaus sein. Wir sind ja sehr umtriebig, auch wenn wir uns nicht mit allem auskennen, wie unsere Quizze immer eindrucksvoll beweisen.
Ja.
Ja, Activision, tolle Spiele gemacht, damals wie heute. Ich spiele zurzeit das aktuelle Call of Duty tatsächlich. Aber genug von aktuellen Spielen, weil wir sind ja hier im Retro-Bereich unterwegs und kommen zum 3. Oktober. Da ist nämlich vor 35 Jahren Prince of Persia erschienen.
Oder Prince of Perversia, wie wir früher gerne gesagt haben.
Ja, weil wir so super lustig waren. Prince of Perversia, richtig.
Absolut.
Ja, ich habe das gespielt auf dem Amiga. War ja sehr beeindruckend, was die Bewegungen anbelangt. Das wurde ja so im Rotoskopieverfahren erstellt, die Animation. Das sah sehr, sehr toll aus. Ich habe das allerdings nie weit gespielt, bin immer relativ schnell umgekommen. Und ja, wenn es dann um Rotoskopie ging, sah Flashback noch geiler aus. Also habe ich lieber Flashback gespielt. Da hat man auch eine Knarre gehabt.
Ja, das stimmt. Ich habe auch keinen großen Deal damit. Ich fand es auch beeindruckend aus dem genannten Grund. Habe das auch zum allerersten Mal bei irgendjemandem, weiß ich gar nicht mehr, auf so einem, wie ich ihn vorhin beschrieben habe, so einem PC gespielt, der keine Soundkarte hatte und es sich gruselig anhörte. Aber ich war einigermaßen beeindruckt von den Bewegungen, aber mehr irgendwie auch nicht. Und ja, das Setting hat mich nie so richtig interessiert und ja, ist irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigezogen. Aber am 10.10., da haben wir wieder ein ganz, ganz großes Ereignis, denn da ist vor 5 Jahren unsere erste Podcast-Folge erschienen. Da können wir uns selber nochmal auf die Schulter klopfen und sagen, Congratulations, Retro Boys. Ja.
Ja.
5 Jahre.
5 Jahre ist in dieser Liste eine ziemlich kurze Zeit, wenn man ganz ehrlich ist. Aber es ist trotzdem krass, oder? 5 Jahre sind wir jetzt schon auf Sendung, quasi.
Über 130 Folgen.
Ist, ja, schon. Cool, können wir uns definitiv auf die Schulter klopfen. Warte mal ganz kurz. So.
Ah ja, sehr gut.
Erledigt. Kommen wir zum nächsten Datum. Das ist wieder, ja, was Trauriges. Das ist etwas, was mir persönlich ein bisschen wichtig ist, nämlich Paul Di'Anno. Das ist der ehemalige Sänger von Iron Maiden, der die ersten beiden Alben eingesungen hat. Das Iron Maiden Album und das Killers Album. Der ist am 21.10. mit 66 Jahren verstorben. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich das nicht mitbekommen habe. Das habe ich jetzt erst in der Recherche für diese Folge mitbekommen. Und ich war immer eher Bruce Dickinson-Fan, aber die raue Art von Paul Di'Anno in den Stücken der ersten beiden Alben, die hat mir immer gut gefallen. Da geht ein großer, auch wenn ja er immer irgendwie rückwirkend im Schatten von Bruce Dickinson steht oder stand. Ja, das wollte ich nur ganz kurz erwähnen. Ich weiß, Tobi, du hast überhaupt keinen Deal mit Iron Maiden. Darum gehen wir schnell weiter, nämlich zum 26.10. Und das mache ich auch noch ganz schnell, denn da ist ein Film erschienen vor 35 Jahren in den deutschen Kinos, der mir persönlich super wichtig ist, nämlich Batman von Tim Burton mit Michael Keaton, Jack Nicholson und Kim Basinger. Das war ein Film, der mir damals so wichtig war. Diesen Film musste ich im Kino sehen. Das war der erste Film, bei dem ich einen Hype erlebt habe, ohne zu wissen, dass es sowas gibt. Das Wort gab es im Deutschen natürlich auch noch nicht. Ich kann mich an Fernsehberichte im Vorfeld erinnern. Ich kann mich an Berichte erinnern, dass sich Reporter in Müllcontainern versteckt haben, um Fotos vom Set zu machen. Das war einfach ganz groß. Batman war überall. 1989. Das war einfach ein Riesending.
Habe ich auch so empfunden. Ich finde auch, ist ein ganz, ganz toller Film. Vielleicht ist es sogar mein Lieblings-Batman-Film. Und ich habe das ähnlich empfunden. Das war ja so die Zeit in den späten 80ern, wo so plötzlich auch dieses Batman-Zeichen so ein Revival erlebt hat. Man kannte das schon irgendwie, aber das war plötzlich so allgegenwärtig. Das gab es auf T-Shirts. Es gab, glaube ich, auch ein Batman-Eis. Und ich habe den damals auch im Kino gesehen. Ich weiß noch, da war ich im Urlaub auf Föhr. Das ist an der Nordsee, eine Nordseeinsel. Und da gab es ein Kurhaus. Kein echtes Kino. Das war dann im Kursaal. Ne? Da gab es dann so Kinoabende irgendwie. Und da gab es auch den Batman-Film. Den habe ich da geguckt. Wahrscheinlich war ich eigentlich noch viel zu jung. Aber ich fand den trotzdem sehr, sehr cool. Und ich habe zu der Zeit so Sammelkarten gehabt. Die gab es damals am Kiosk. So kleine Pappkarten. Die müsste ich auch immer noch haben.
Stimmt. Sonst. Ja, geil. Die habe ich auch gesammelt. Gott, die habe ich geliebt, die Dinger. Ich fand es auch voll cool, dass das Karten und keine Aufkleber waren. Das war ja ganz besonders. Man kannte ja Panini-Sticker-Alben. Und hier hatte man plötzlich Kärtchen, das war voll geil.
Es gab auch Kaugummis und all so ein Kram. Also Batman war ja wirklich allgegenwärtig. Mhm. Ja, super Film.
Ja.
Und dann sind wir auch durch mit dem Oktober und gehen direkt in den November rüber. Und da haben wir am 3.11. schon wieder einen Todesfall. Na gut, 91 ist der Mann geworden. Quincy Jones ist gestorben. Den muss nicht unbedingt jeder kennen, obwohl der Name eigentlich schon ziemlich allgegenwärtig ist. Aber Quincy Jones war Produzent und Jazzmusiker und Komponist. Der hat Filmmusik gemacht für Die Farbe Lila, ganz großer Film. Der hat auch die Musik für Den Prinz von Bel-Air gemacht. Der hat auch Alben produziert, zum Beispiel Off the Wall 1979 von Michael Jackson, Thriller zwei Jahre später oder Bad, das große Bad von 1987. Also ein sehr, sehr erfolgreicher Mann, den man wahrscheinlich deswegen nicht so sehr auf dem Schirm hat, weil er mehr im Hintergrund produziert hat, als dass er selber Musik gemacht hat.
Wobei ich sagen muss, Quincy Jones ist schon ein Name, den ich kenne und dass man einen Musikproduzenten namentlich kennt, das ist schon krass. Also, dass auch ich einen Musikproduzenten kenne. Also wie viel Musik?
Dieter Bohlen?
Ich wollte gerade sagen, wie viel Musikproduzenten kennt man denn so? Ja, von mir aus Dieter Bohlen.
Frank Farian.
Oder Rick Rubin. Frank Farian übrigens auch dieses Jahr gestorben.
Ja, stimmt.
Also klar, ein paar kennt man, aber das ist ja wirklich nur eine Handvoll. Vielleicht noch von seinen Lieblingsbands, wenn du wirklich tief drin bist. Kevin Shirley wäre von Maiden der Produzent. Aber da musst du wirklich drin sein in einer Band. Und ich glaube, dass man einen Quincy Jones kennt. Und da weiß ich sogar grob, wie der aussieht. Ich glaube, wenn du mir ein paar Fotos von verschiedenen Leuten zeigen würdest und mich fragen würdest, welcher von denen ist Quincy Jones, dann könnte ich dir sagen, welcher das ist. Und wie gesagt, Musikproduzent, das kann ich nicht bei vielen. Bei den genannten, ja, Dieter Bohlen, Farian schon, Rick Rubin und Kevin Shirley könnte ich dann nicht sagen, wie die aussehen.
Da hätte ich dir noch nicht mal sagen können, wer das überhaupt ist.
Na gut, insofern, ja, ist schon eine große Nummer gewesen.
Absolut.
Kommen wir zum nächsten Eintrag, das ist am 5.11. Da ist Metal Slug Tactics erschienen, da ist Metal Slug Tactics erschienen. Das ist mal kein altes Spiel, was ein Jubiläum hat, auch wenn Metal Slug im Namen steckt, sondern ein Taktikspiel, wie der Name Tactics schon sagt. Ein rundenbasiertes Taktikspiel. Ich habe da tatsächlich auch reingespielt und das sieht richtig toll aus. Das ist gepixelt, das ist so ein richtiges Retro-Spiel, hat Musik, die klingt, als wenn sie vom Neo Geo kommen würde, hat diese Einblendungen, die man aus den Metal Slug-Spielen kennt, diese Schrift, die orange-gelb gefadet ist, die da in das Bild rein animiert wird. Das hat das alles. Also es fühlt sich nach Metal Slug an, ohne ein Run-and-Gun zu sein. Und aus so einem, ja, Run-and-Gun ein Taktikspiel zu machen, ist schon cool. Ich habe aber auch beim Spielen festgestellt, dass ich nicht gut bin in so rundenbasierten Taktikspielen, muss ich sagen. Also ich bin schon in der zweiten Mission gescheitert. Mhm. Ich muss das unbedingt nochmal probieren. Sieht wirklich, wirklich toll aus. Also wer gepixelte Spiele mag und Taktikspiele mag, unbedingt mal reingucken.
Klare Empfehlung also von dir.
Nur wenn man das genannte mag, aber ansonsten, ja, wenn man Retro-Gamer ist, kann man auch mal reingucken.
Und ich habe hier auch noch eine Empfehlung, denn seit dem 9. November haben wir hier in Hannover ein Videospiel-Erlebnismuseum, das Highscore, das jetzt endlich dauerhaft bei uns in Hannover existiert. Das Ganze ist so eine Erlebnisfläche und so ein bisschen aufgeteilt in einen Museumsbereich, würde ich sagen, wo wirklich richtig, richtig viele Konsolen ausgestellt sind. Also nicht nur Konsolen, sondern auch Computer und alles, was so dazugehört. Auch Handhelds ohne Ende. Und in einem anderen Teil hat man tatsächlich auch Arcade-Maschinen stehen, an denen gezockt werden kann. Und das ist ziemlich cool und auch einzigartig in Deutschland in dieser Kombination. Da gibt es regelmäßig Veranstaltungen, da gibt es offene Table-Quizzes zum Thema Retro-Gaming, dort gibt es so Cosplay-Geschichten. Also ganz, ganz bunt und sehr, sehr vielfältig, sehr, sehr liebevoll betreut von den Organisatoren. Wir sind auch schon mal da gewesen, als sie noch einen anderen Standort hatten. Da war auch die Existenz noch so ein bisschen unklar, ob es das hier weiter in Hannover geben wird. Gott sei Dank haben sich jetzt ja in diesem Jahr Räumlichkeiten gefunden dafür, sodass wir jetzt hier in Hannover tatsächlich ein echtes Videospielmuseum haben, was ich sehr, sehr cool finde.
Ja, das ist richtig toll.
Und von dem wir mit Sicherheit auch nochmal in diesem Podcast berichten werden.
Ja, das war damals ja schon sehr toll, da gewesen zu sein und da gehen wir mal wieder hin. Also jetzt in die endgültige Örtlichkeit, in der Südstadt bei uns übrigens.
Ja, also wer Bock hat, Hannover ist eh eine Reise wert, entgegen dem schlechten Ruf, den es hat. Aber jetzt gibt es tatsächlich noch einen Grund mehr, um hier mal vorbeizukommen.
Mhm. Kommen wir zum 11.11., da startet nicht nur die Karnevalssaison, sondern auch Leonardo DiCaprio startet, also vor 50 Jahren, da ist er gestartet, in das Leben nämlich, er wird 50. Leonardo DiCaprio ist 50, das ist so krass. Der Junge aus Titanic ist 50.
Ja, und das sieht man ihm wirklich nicht an, finde ich.
Nee.
Oder sieht man es ihm vielleicht doch an?
Ich was, finde nicht so richtig.
Wie sieht ein 50-Jähriger aus? Ja,
5 Jahre älter als wir oder 4 Jahre älter als ich. Also.
Ja, genau. Darf man nicht zu laut sagen. Aber wie dem auch sei. Ich mag ihn, toller Schauspieler, tolle Filme gemacht.
Oh ja.
Und hat für mich so das Zeug tatsächlich mal ja in die Fußstapfen so von den ganz Großen zu treten. Ich frage mich das manchmal, wer eigentlich so aus der heutigen Zeit, aus unserer Generation mal so Legendenstatus bekommen wird, wie so ein De Niro oder Al Pacino oder Jack Nicholson oder sowas. Und ich glaube, dass tatsächlich Leonardo DiCaprio da das Zeug zu hätte.
Ja, sehe ich auch so, absolut. Es gibt ja nur noch wenige Filme, die wegen Schauspielern geguckt werden. Ne? Die Leute gehen in Marvel-Filme, weil es Marvel-Filme sind. Ob jetzt Chris Hemsworth Thor spielt oder, keine Ahnung, oder Scarlett Johansson Black Widow ist am Ende, ja, schön. Es ist schön, die Leute dann da zu sehen, aber die ziehen halt nicht, das merkt man immer, wenn sie mal nicht in Marvel-Filmen spielen. Mhm. Aber so ein Leonardo DiCaprio, der zieht halt noch. Ich glaube, das ist noch ein Schauspieler, der zieht.
Ja.
Hast du Lieblingsfilme von ihm? So aus der Hüfte geschossen, ohne groß zu gucken.
Boah, ich fand Catch Me If You Can cool.
Oh ja, der ist super.
Ich fand jetzt auch zuletzt Once Upon a Time in Hollywood super.
Oh, der ist großartig, ja, ja.
Und Titanic tatsächlich. Fand ich auch gut.
Na, da bin ich raus.
Und du?
Ja, Once Upon a Time in Hollywood hast du schon genannt. Der ist natürlich absolut fantastisch. Ich mag auch Wolf of Wall Street total gerne.
Stimmt, auch super.
In The Revenant war er auch richtig gut. Der spielt ja auch einfach gut. Shutter Island war ganz derbe. Inception.
Departed war auch cool.
Den habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Da kenne ich nur das koreanische Original. Ja, Leo ist schon echt gut. Das ist auch so einer, ähnlich wie ein Tom Cruise oder wie ein Brad Pitt, die man in seiner Jugend auf keinen Fall toll finden durfte, weil das halt so hübsche waren, auf die nur die Mädels standen. Aber die haben mit dem Alter richtig krass geworden.
Ja.
Super, also gut, Leo ist auch einfach ein guter Schauspieler, ne? Also auch viel das besser stimmt. als Brad Pitt oder Tom Cruise. Also rein, was das Schauspiel angeht, ist halt Leo.
Und ich glaube, einfach auch frei von Skandalen.
Er hat halt gerne viele junge Freundinnen. Also er wechselt seine jungen Freundinnen sehr oft. Wenn die dann irgendwie über 30 werden, dann muss er sich eine jüngere holen. Das ist so ein, ja, ich weiß nicht, ob es ein Skandal ist, aber ja.
Gehen wir weiter. Am 14.11. Wir bleiben da so ein bisschen im Kino. Mhm. Da erscheint nämlich Gladiator 2. Das ist ja die Fortsetzung von, wer hätte das gedacht, Gladiator 1 aus dem Jahr 2000. Und das war ja damals schon so ein wirklicher Überfilm. Ja. Gladiator war krass. War von Ridley Scott. Auch der hier ist wieder von Ridley Scott. Leider ohne Russell Crowe. Dafür mit Denzel Washington. Und der hat durchaus gute Kritiken bekommen. Also der zweite Teil. Der erste sicher auch. Aber ich spreche jetzt vom zweiten. Und gilt als einer der besseren Filme von Ridley Scott seit Jahren. Ich kann es nicht beurteilen, ich habe den nicht gesehen, ist ja auch noch gar nicht so lange her, dass der erschienen ist, aber ich war Fan von Gladiator 1 und könnte mir vorstellen, dass der hier auch ganz okay ist.
Ich finde es ganz interessant, dass du gerade gesagt hast, der hat gute Kritiken bekommen.
Wurde mir so zugetragen, ja.
Das wurde dir zugetragen?
Ja, aus diesem Internet.
Ah, aus diesem Internet. Kennen Sie dieses Internet? Ich habe nämlich eher Negatives über den Film gelesen. Aber vielleicht ist das wieder so ein Bubble-Ding, wenn du irgendwie auf die englische Wikipedia guckst, habe ich jetzt nicht gemacht, aber du vielleicht, dann stehen da vielleicht eher die positiven Dinge drin. Und in Deutschland, ich habe mir ein paar deutsche YouTuber angeguckt, die den eher negativ besprochen haben. Das würde ja wieder zu dem passen, was wir schon öfter mal über Spielejournalismus gesagt haben, dass in Deutschland eher kritischer und negativer besprochen wird. Mhm. Also mein Empfinden war eher, naja, hätte er sich auch lieber schenken können, den Film. Ich werde den sicherlich nicht im Kino gucken. Glaube ich einfach nicht, dass ich das schaffen werde. Wenn der mal irgendwann auf dem Streamer vorhanden ist, dann gucke ich mir den bestimmt mal an. Und vielleicht denke ich dann, ach Mensch, hätte ich mal lieber auf den internationalen oder hätte ich mal lieber auf Tobi gehört und wo der seine Kritiken her hat, als auf die, wo ich meine her habe. Und hätte mir den mal im Kino angeguckt. Man wird es sehen. Ich werde es sehen. Vielleicht erzähle ich das ja im Jahresrückblick 2025, wie ich den fand. Wahrscheinlich nicht, weil ich bis dahin vergessen haben werde, aber man weiß es nicht.
So, und wir bleiben beim 14.11., denn da ist Vic Flick gestorben im Alter von 87 Jahren.
Klar, Vic Flick, wer kennt ihn nicht?
Wer kennt ihn nicht? Und für die ein, zwei Leute, die ihn wirklich nicht kennen sollten, Vic Flick war der englische Studiogitarrist, der 1961 das ikonische Gitarrenriff aus dem James Bond Thema eingespielt hat. Wir alle kennen es.
Den und so weiter.
Ich wollte gerade sagen, lass es uns doch einspielen, aber brauchen wir ja gar nicht mehr.
Nee, brauchen wir gar nicht mehr. Dann geh mal auch der Gimmer aus dem Weg.
Ja, genau. Und es war auch perfekt. Und um noch so ein bisschen Gaming-Bezug herzustellen, der Mann hat sogar 2005 am Soundtrack zu From Russia With Love von Electronic Arts mitgewirkt.
Ach cool, das habe ich leider nie gespielt.
Ich auch nicht.
Beziehungsweise ich habe es mal angespielt, das ist ja dieses legendäre Ding, das ging damals total durch die Medien. Sean Connery ist wieder James Bond, der hat im Original, hat er sich wieder gesprochen. Mhm. Also da ist er noch einmal in die Rolle zurückgekehrt.
Voll cool.
Richtig cool. In der deutschen Version leider gesprochen von, ich weiß nicht, wie der Sprecher heißt, man mag es mir verzeihen, dem Synchronsprecher von Samuel L. Jackson. Also zu Sean Connerys Stimme an sich passt der einigermaßen. Nehmen ja beide so ein relativ tiefes Timbre, aber zu James Bond, zu G.G. Hoffmann passt das halt gar nicht. Ist nicht so richtig geil. Also lieber im Original spielen, wenn man es mal spielen sollte. Ja, aber cool, Vic Flick. Habe ich tatsächlich vorher noch nie gehört.
Ich auch nicht.
Ja. Gehen wir weiter. Mhm. Am 16.11., und das erwähne ich nur der Vollständigkeit halber, da kam Half-Life 2 raus, also vor 20 Jahren. Da haben Philippe und ich ja in unserer vorletzten Folge erst ausgiebig, zumindest einigermaßen ausgiebig drüber gesprochen. Darum nur ganz kurz erwähnt hier der Vollständigkeit halber.
Ja, ich habe dem auch wirklich gar nichts hinzuzufügen. Am 21.11., da ist das Nintendo DS erschienen, also auch wiederum vor 20 Jahren, zumindest in Nordamerika, und erst am 2.12.2004 in Japan. Ich habe so gar kein Deal mit dem Ding, nie in der Hand gehabt, von daher kann ich da auch gar nicht so viel zu sagen. Bist du da irgendwie im Game?
Nee, tatsächlich auch nicht. Nintendo DS hatte ich nie. Mhm. Ich habe ein New 2DS, also die 2D-Variante der 3D-Konsole. Das ist auch eine nette Konsole, also aber ist ja auch der Nachfolger. Hab aber tatsächlich auch DS-Spiele dafür. Also das Ding kann beides, kann 3DS und DS-Spiele abspielen. Aber ja, mehr habe ich dazu leider auch nicht zu sagen. Die Konsole ist komplett an mir vorbeigegangen.
Ja, geht mir auch so. Das war auch wirklich bei mir so eine Zeit, irgendwie 2004, da habe ich so gut wie gar nicht gespielt. Und das war mir einfach relativ egal.
Dann gehen wir weiter zum 21.11. Da kam Donkey Kong Country raus, vor 30 Jahren für das SNES.
Wow.
Das hat sich fast 9,3 Millionen Mal verkauft und gilt ja neben Super Mario World und Super Mario All-Stars als das dritterfolgreichste Spiel für das Super Nintendo. Und ja, ich habe da gute Erinnerungen dran. Ich erinnere mich an lange Nächte im Schrebergarten meiner Eltern. Mhm. Da haben wir eine Übernachtungssession gemacht mit ein paar Freunden. Und einer hatte ein Super Nintendo dabei, was nicht mal sein eigenes war. Das hat er sich auch ausgeliehen. Ich glaube, Tomek hat's mitgebracht.
Ja, genau.
Und der hatte Donkey Kong Country dabei und Alien 3. Das waren die beiden Spiele, die wir dann viel gespielt haben. Wir waren natürlich auch viel draußen unterwegs, aber in den Abendstunden und auch zwischendurch mal haben wir dann durchaus in der Laube gesessen, ja, und haben Donkey Kong Country und auch Alien 3 gespielt. Kann, ja, ich mich gut dran erinnern.
Ich war auch dabei, habe auch sehr gute Erinnerungen an das Spiel, aber auch an die Zeit und insbesondere diesen Abend. Ich verbinde auch immer mit diesem Soundtrack, also wenn ich die Musik höre von Donkey Kong Country, muss ich immer an dieses Wochenende im Garten bei euch denken.
Mhm.
Und ja, ist auch ein tolles Spiel, also das macht wirklich Bock, auch heute noch, sieht fantastisch aus, Soundtrack, wie gesagt, super, viel Witz drin, ist ein schönes Spiel, so, das muss man auf jeden Fall mal gespielt haben, auch wenn man vielleicht gar nicht so ein riesen Nintendo-Fan ist oder ein super Nintendo-Fan.
Ja, sehe ich auch so, ich finde es auch wirklich, wirklich schön, tolles Spiel, gerade in der damaligen Zeit, dieses Vorgerenderte, das war schon sehr beeindruckend damals.
Ja. Und zu zweit gleichzeitig, super. Ne?
Ja, das auch. Ich meine, nochmal kurz, ganz kurz zur Grafik. Aus heutiger Sicht denkt man so, ja, nee, sieht nicht so toll aus, ne, wenn man das mit heutigen Augen also sich anguckt. Aber damals, das war schon wirklich geil.
Ja. Dann gehen wir weiter zum 22.11. Warcraft Orcs and Humans von Blizzard ist erschienen, vor 30 Jahren wohlgemerkt. Und das ist ja so einer der Urväter der Echtzeitstrategie-Games. Und hat so ein bisschen den Grundstein ja auch gelegt für dieses gesamte Warcraft-Franchise.
Oh ja.
Und natürlich somit auch Nachfolger und vor allem WoW hervorgebracht. Ich persönlich habe diesen ersten Teil nie gespielt.
Nee, ich auch nicht.
Warcraft 2 gespielt, wie du auch wahrscheinlich.
Ja.
Vor allem später auch bei LAN-Partys. Das hat natürlich Bock gemacht, aber den ersten Teil weiß ich gar nicht. Habe ich nicht auf dem Zettel, kann ich nicht viel zu sagen.
Ja, Teil 2 war cool, ich mochte das wohl auch, aber ich war dann eher immer Fan von StarCraft, was ja danach gekommen ist, und ich fand auch Command & Conquer immer ein bisschen geiler.
Ja.
Ich weiß gar nicht genau warum, ich mag diese Blizzard-Spiele.
Also Command & Conquer war ich auch dabei, finde ich auch cool, auch Red Alert später fand ich, waren zwei richtig geile Spiele.
Ja.
Bei StarCraft war ich ein bisschen raus, obwohl es so vom Gameplay her eigentlich dasselbe in Grün ist wie Warcraft. Also vielleicht hat mir das Setting bei Warcraft einfach besser gefallen, dieses Fantasy-artige, obwohl ich eigentlich auch Science Fiction super finde. Aber mir war das bei StarCraft alles immer ein bisschen zu ähnlich. Ich fand, die Gebäude und die Einheiten sahen sehr ähnlich aus. Und da bin ich immer nicht so richtig mit klargekommen. Ich konnte das alles nicht so richtig unterscheiden. Vielleicht lag das daran, dass die Gebäude bei Warcraft eher noch so irdischen, menschlichen Gebäuden nachempfunden waren und ich die deswegen auch besser zuordnen konnte, das ist die Schmiede, das ist der, was auch immer. Und das war bei StarCraft natürlich nicht so, das war ja der Fantasie entliehen.
Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, ich weiß nicht, was du gespielt hast, wenn du StarCraft mal probiert hast.
Puh.
Menschen, Protoss oder Zerg? Weil wenn du Menschen gespielt hast, das war definitiv nochmal eine Ecke leichter, weil die Gebäude und teilweise auch die Einheiten eher solche Namen hatten, mit denen man was anfangen konnte, also sowas Irdisches.
Genau, ja.
Bei den Zerg und auch bei den Protoss war das sehr viel schwieriger, weil die ja so außerirdische Namen hatten. Mhm. Und was ist denn jetzt ein, keine Ahnung, ein Brutpool oder Brutpool? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich habe nie Zerg gespielt, aber also die Zergs fand ich immer am abstraktesten. Ich habe gerne die Protoss gespielt, habe da aber auch ehrlich gesagt, das ist ewig her, ich habe da keine Ahnung mehr, wie die ganzen Gebäude hießen. Aber das war auf jeden Fall schwieriger mit denen, weil die halt ja nicht so menschlich waren. Naja. Dann bleiben wir nochmal einen Moment beim 22.11. und auch im Jahre 1994, denn vor 30 Jahren, da erschien das Sega Saturn in Japan. Das hat natürlich wie immer noch ein bisschen gedauert, bis es in den anderen Regionen erhältlich war. Am 11.05.95 war es dann in Nordamerika soweit und am 8.07.95 erst in Europa. Und ich habe ja nie einen Saturn gehabt. Und das Saturn ist ja so eine dieser Konsolen, von denen ich es wirklich schade finde, dass ich die nicht gehabt habe. Ich weiß, die war nicht so ein Mega-Erfolg. Und das hat ja auch so ein bisschen den Niedergang von Sega eingeleitet, leider. Zumindest als Konsolenhersteller. Aber so rückblickend ist das schon so eine Konsole, wo ich sage, ach ja, die hätte ich schon irgendwie gerne gehabt. Das war noch so eine Konsole, die als 2D-Konsole konzipiert war. Dann kam Sony mit der PlayStation, die eine 3D-Konsole war, und dann hat Sega noch ganz schnell irgendwie was verändert, um da irgendwie noch eine 3D-Konsole draus zu machen, was nicht so richtig gut geklappt hat. Also die PlayStation ist definitiv die bessere 3D-Konsole, aber dafür gibt's auf dem Saturn so ein paar sehr geile 2D-Spiele, so ein paar Prügler, so Marvel vs. Capcom und so, die sehr beeindruckend für die damalige Zeit waren. Das hätte ich schon gerne live damals erlebt, also aus heutiger Sicht, ne? 94, beziehungsweise Ende 95 in Europa, da habe ich mir ja fast schon PC gekauft, also habe ich dann irgendwie auch nicht mehr gebraucht, aber trotzdem ein bisschen schade. Hm. Du hast wahrscheinlich auch nie eins gehabt, ne?
Nee, das ist komplett an mir vorbeigezogen. Ja, 95, hatte ich da schon einen PC? Weiß ich gar nicht.
Dürftest du eigentlich nicht. Wie gesagt, ich habe mir Ende 95, ich habe Mitte 95 meine Ausbildung angefangen und mit meinen ersten paar Gehältern habe ich mir einen PC zusammengespart und habe mir den so im Weihnachtsgeschäft 95 gekauft.
Okay, nee, dann war ich noch mitten im Amiga-Fieber und hatte mit Konsolen zu der Zeit eh nicht so viel am Hut, insofern. Nee, kann ich gar nichts zu sagen.
Dann mache ich den nächsten Punkt auch noch nur ganz kurz. Ja. 23.11., einen Tag später, allerdings erst vor 20 Jahren, da erschien World of Warcraft. Wir haben gerade schon kurz über Warcraft gesprochen und auch das erwähne ich nur der Vollständigkeit halber, denn Philippe und ich haben in besagter Was ist Retro-Folge vor zwei Folgen bereits ein bisschen über World of Warcraft gesprochen und ich glaube, an dir ist das auch komplett vorbeigegangen, oder?
Wie gesagt, das war so die Zeit, da habe ich wirklich andere Interessen gehabt. Ich habe das natürlich miterlebt, das Riesending, der Mega-Hype, Mr. T im Fernsehen macht Werbung und so. Fand das auch interessant, aber ja, da hatte ich irgendwie gerade andere Sorgen und habe das insofern nie gespielt.
Dann gehen wir doch schnell weiter
und
kommen zum 24.11. Tobi, was war da los?
Da ist Kung Fu Master erschienen, also vor 40 Jahren, auf dem NES. Und das ist ja ein echter Klassiker. Das ist ein Sidescroller von Irem entwickelt. Und der gilt tatsächlich so als erstes Beat'em'up überhaupt. Der ist damals unter der Leitung von Shigeru Miyamoto erschienen, von Nintendo. Und basiert so ein bisschen auf dem Bruce Lee-Film Mein letzter Kampf, Game of Death heißt der im Original. Du kennst es wahrscheinlich nicht. Aber hast du es bestimmt mal gesehen, das ist so ein relativ einfaches, ja, Sidescrolling-Ding. Du rennst da als Karate oder beziehungsweise Kung-Fu-Kämpfer von rechts nach links und kickst andere Kämpfer weg, kannst schlagen und treten. Und du bist in so Pagoden unterwegs, in so Gängen einer chinesischen Pagode. Und je nach Stage gehst du von rechts nach links oder links nach rechts. Ein bisschen Abwechslung kommt durch die Gegnertypen rein. Das sind mal so kleine, nervige Zwerge, würde ich mal sagen. Und manchmal sind es dir ebenbürtige Kämpfer. Manche können, glaube ich, auch so Ninja-Sterne werfen oder sowas. Also eine relativ einfache, simple Mechanik. Aber irgendwie ganz cool, macht schon Bock. Das gab es dann auch noch auf vielen anderen Plattformen, also auf dem Game Boy und so weiter. Selbst auf dem C64 hatte ich das, glaube ich.
Ich glaube, gesehen habe ich das mal, aber ich habe das nie gespielt. Ja. Da kann ich ansonsten nichts zu sagen.
Nee, muss man auch nicht. Ist eher so ein Spiel, was man vielleicht mal gesehen hat.
Aber erstes Beat'em Up, das ist, oder eines der ganz frühen Beat'em Ups. Das ist natürlich für mich als Fan des Genres definitiv zumindest eine Erwähnung wert.
Ja.
Insofern schön, dass es dabei ist. Dann haben wir am 29.11., da ist was Aktuelles, da kam nämlich das Atari 78000 Plus heraus. Das ist eine, ich mache jetzt mal wieder Gänsefüße mit meinen Krallenhänden, eine Neuauflage des erfolgreichen Atari 2600 Plus, also einer Klonkonsole, die auf dem Atari 2600 basiert, beziehungsweise bei uns hieß das, glaube ich, VCS, ne? Mhm. Und das 7800 Plus ist jetzt, ja, eine, ich sag mal, Neuausrichtung, Neuauflage, die halt optisch auf dem 7800 basiert. Das Neue an dieser Konsole ist jetzt zum Beispiel, dass das kabellose Pads nutzen kann. Das ist ganz cool. Spielt 7800 Spiele, aber auch 2600 Games ab. Und zusätzlich erscheinen viele Spiele als Neuauflagen, also ganz offiziell von Atari, in völlig normaler bzw. großer Auflage. Ich habe mir zum Beispiel Ninja Golf, obwohl ich keine dieser Konsolen habe, aber weil wir schon ein paar Mal über Ninja Golf gesprochen haben und ich das so absurd finde, ja, dass es ein Spiel namens Ninja Golf gibt, habe ich mir das bei Amazon bestellt. Einfach so, in Neuauflage, ganz offiziell von Atari. Kosten, glaube ich, so 30 Euro pro Spiel. Mhm. Ist nicht günstig, aber jetzt auch nicht übermäßig teuer.
Ja.
Und immer, wenn ich dieses Spiel sehe oder diese Konsole oder das Zubehör, offiziell von Atari, die neuen Cartridges, die es davon gibt. Übrigens, teilweise gibt es auch neue Spiele, beziehungsweise Homebrews, die jetzt offiziell veröffentlicht werden von Atari. Und immer, wenn ich das sehe, dann wünschte ich mir, dass Sega oder Nintendo das auch machen würden. Mhm. Wie geil wäre das, wenn du jetzt auf Amazon gehen könntest, würdest Super Mario World eingeben und da ist ein echtes von Nintendo, nicht lizenziertes, sondern wirklich von Nintendo veröffentlichtes neues Super Mario. Neuer Karton, neue Cartridge, neue Anleitung, alles neu. Oder Sega genau das gleiche.
Ja.
Das wäre einfach super cool. Ich würde das total abfeiern.
Ja. Gebe ich dir recht, würde ich auch gut finden. Atari ist ja leider auch nicht so meine Baustelle, nicht so meine Brand, habe ich wenig Bezugspunkte. Insofern ja, über sowas von Nintendo, insbesondere bei mir, würde ich mich auch freuen. Das wäre schon sehr, sehr cool.
Ich habe auch nicht so den großen Deal. Wie gesagt, ich habe mir Ninja Golf eher so als Kuriosum für die Sammlung gekauft. Ja. Allerdings muss ich sagen, dass Atari 78000 Plus, das reizt mich schon so ein bisschen. Ich habe da schon ein bisschen Bock drauf. Auf dieses Gerät, auch wenn ich wahrscheinlich die Spiele, naja, die sind halt alt und man merkt auch, dass die alt sind, aber irgendwie, irgendwas reizt mich an dem Ding.
Ja.
Ich weiß nicht.
Das sind ja wahrscheinlich so Spiele, die kann man gut mal zocken, wenn man Besuch hat oder sowas zu zweit, dann kann ich mir vorstellen, dass man da auch ein bisschen Spaß dran hat. Hm. Alleine, ja, gebe ich dir recht, die Spiele sind schon alt und schon auch noch mal eine Ecke älter oder einfacher als noch so C64-Spiele oder irgendwie sowas. Ich habe ja so einen C64-Mini zu Hause, der mich auch gereizt hat. Mhm. Und der ist auch cool, weil da viel Erinnerungen drin stecken. Ich habe da ganz viele Spiele drauf, die ich als Kind und Jugendlicher viel gespielt habe. Das hat für mich schon so einen gewissen Nostalgiewert. Aber ja, man muss schon wirklich Bock auf ein bestimmtes Spiel haben, um sich da zu Hause alleine dran zu setzen.
Ja, so. Ja, sehe ich genauso. Also ich habe ja schon öfter mal gesagt, selbst so 8-Bit-Games, also Master System und NES, sind schon so Systeme, ja, wie du gesagt hast, da muss ich schon Bock drauf haben, beziehungsweise, wenn das wirklich gute Spiele sind, und da gibt es ein paar wirklich gute Spiele, dann ja, aber ansonsten, ja, 16-Bit ist schon geiler.
Ja, Geschmackssache, würde ich mal sagen.
Geschmackssache ist auch das nächste, vielleicht?
Ja, ist hier mal wieder so ein bisschen schwammig von der Datumsangabe, deswegen sagen wir einfach mal, irgendwann im November ist Asteroids erschienen, also von Atari, vor 45 Jahren, nämlich 1979.
Das ist lange her.
Das ist sehr lange her, aber auch nicht so lange, haben wir gelernt, also nicht für Menschen.
Für Menschen ist es nicht so lange, nein.
Ja, Asteroids, ganz großer Klassiker. Ich war zu jung damals, ich habe es auch ehrlicherweise nicht ausufernd gespielt, auch wenn ich das gern behaupten würde, aber jeder kennt es, glaube ich, ne? Also dieses Weltraum- Ballerspiel mit so einer Tanksteuerung so ein bisschen. Das ist schon cool.
Ja, ich hab dann Klon auf dem Amiga gehabt. Ich weiß nicht, ob das wirklich Asteroids hieß oder irgendwie anders. Das weiß ich nicht mehr genau. Mhm. Aber ich hatte da eine Variante auf Amiga, habe das auch ab und zu mal gespielt.
Zuletzt habe ich es, und du glaube ich auch, in der Highscore Arcade, von der wir vorhin gesprochen haben, mal gespielt.
Stimmt.
An einem Automaten, ne? Das war cool.
Stimmt. Ja. Und das ist auch eines der Spiele, die ich mir kaufen würde, würde ich mir ein Atari 78000 Plus kaufen.
Ja.
Dann würde ich mir definitiv Asteroids dazu holen, weil das ist so ein Spiel, ja, das geht auch heute noch, finde ich.
Das ist ein bisschen wie Tetris. Das
ja,
muss genau. Auch nicht schön aussehen.
Genau.
Das Spielprinzip ist einfach mega und
genau.
Macht auch heute noch Spaß so, ja. Nun gut, wir verlassen den November und kommen zum 1.12. Und da ist ein Spiel erschienen, wiederum vor 30 Jahren. Ja, wir haben es im Moment so ein bisschen mit Jubiläen, aber wir befinden uns nun mal in einem sehr fruchtbaren Jahr hier, 1994. Und da ist Wing Commander 3, Heart of the Tiger erschienen.
Ah.
Und ich muss bei dem Spiel an dich denken.
Ja.
Das war ja eines deiner ersten Spiele auf deinem neuen Windows-PC.
Nicht eines, das war mein erstes, zusammen mit Vollgas.
Ja, ja.
Das waren die ersten beiden Spiele, die ich mir gekauft habe.
Und ich erinnere mich noch daran, dass ich dich dann besucht hatte und ganz begeistert und angetan war von dem, was ich da gesehen habe. Denn es gab hier zum allerersten Mal diese digitalisierten Full-Motion-Videosequenzen und die waren wirklich krass. Da war plötzlich Mark Hamill auf deinem Bildschirm, außerhalb von Star Wars.
Mhm.
Also das war völlig verrückt, das fand ich schon sehr, sehr geil.
Und Malcolm McDowell.
Ich habe das Spiel nicht gespielt, ich hatte damals ja auch noch keinen PC und als ich dann einen hatte, dann ja hatte ich glaube ich andere Dinge, die ich auf dem erstmal zocken musste. Aber ja, das sah schon großartig aus und klar, Wing Commander, die Reihe, braucht man nicht viel zu sagen. Es war übrigens eines der seinerzeit teuersten Videospielproduktionen mit ca. 5 Millionen Dollar.
Das ist für die damalige Zeit und für ein Videospiel schon ordentlich.
Ja.
Übrigens kann man sich heutzutage auf YouTube eine Filmvariante von dem Spiel angucken.
Ah, cool.
Also da sind die ganzen Filmsequenzen zusammengeschnibbelt. Ich weiß nicht, ob die da auch irgendwie Szenen aus den Missionen mit reingeschnibbelt haben. Soweit habe ich es nie geguckt, aber den Anfang habe ich mir tatsächlich mal angeguckt. Ja, es sieht schon aus heutiger Sicht ein bisschen billo aus, weil halt so ein, ich würde mal sagen, 90% der Hintergründe sind Bluescreen. Das sieht man schon, aber es ist trotzdem cool, mit was für einem, ja, mit was für einer Vision Chris Roberts damals daran gegangen ist.
Ja.
Und ich habe das Spiel gespielt, ich habe es auch durchgespielt. Und ich habe das schon sehr geliebt, das Ding.
Das glaube ich.
Das war ein tolles Spiel. Noch geiler fand ich Teil 4 danach. Das war auch absolut fantastisch. Das habe ich auch durchgespielt.
Was war auf jeden Fall wieder so ein markanter Punkt in einer Spiele-Vita. Nicht in meiner, weil ich es nicht wirklich gespielt habe. Aber diese Full-Motion-Videosequenzen zu sehen zum ersten Mal, das war ja schon irgendwie ein großer Step.
Also ja.
Selbst auf dem PC, man kannte dann ja schon so, oder beziehungsweise so X-Wing und TIE Fighter, das waren ja so Spiele, wegen denen man sich einen PC gekauft hat. Das war schon geil, das sah schon toll aus. Aber das hier war nochmal so eine Schippe obendrauf mit echten Videosequenzen. Fand ich schon sehr beeindruckend. Und ich finde diese Ästhetik, diese Full-Motion-Ästhetik, die aus heutiger Sicht natürlich nicht geil ist, im Sinne von gut oder hochwertig, aber die steht für mich auch für so eine Zeit, hat so einen ganz bestimmten Look.
Ja.
Diesen Windows 95 Look irgendwie, ne? Und da muss ich bei Wing Commander 3 mal dran denken. Ja.
Ja, tolles Spiel.
Ja.
Kommen wir zum 2.12. Da gab es ein nicht so tolles Spiel. Ja. Vor 30 Jahren war das auch wieder. Da erschien Rise of the Robots. Und das war so ein Ding, ich kann mich daran erinnern, dass in der Amiga Games darüber berichtet wurde und es gab einen Hype um dieses Spiel. Amiga, beziehungsweise Amiga 1200 und ich glaube auch auf dem CD32, auf DOS und auf dem 3DO gab's das. Wie gesagt, die Bilder, das sah so fantastisch aus. Man hat gedacht, Gott, was kommt da für ein geiles Prügelspiel auf und zu. Also ein Fighting Game. Als es dann rauskam, hat man gemerkt, das ist ein Grafikblender hoch 10. Das war ein absolutes Schrottspiel. Das war richtig beschissen. Und das Ding sah auch in Bewegung gar nicht mehr so toll aus. Es ist, ja.
Also das Schönste ist da wahrscheinlich wirklich die Verpackung und die Screenshots hinten drauf.
Ja, ist kein gutes Spiel. Lasst es sein.
Gehen wir lieber schnell weiter.
Unbedingt.
Zum 3.12. Großer Tag für die Gaming-Historie. Die PlayStation ist da erschienen. Vor 30 Jahren wiederum in Japan, in Deutschland erst etwas später, am 29.09.1995. Und ja, ich meine, die PlayStation, dickes Ding. Ich habe keine gehabt, aber natürlich eine super wichtige Konsole, ein wichtiger, markanter Punkt. Eigentlich sollte Sony ja nur, in Anführungszeichen, ein CD-Laufwerk für das SNES entwickeln damals. Allerdings hatte Nintendo wohl auch einen Vertrag mit Philips abgeschlossen und die haben ebenfalls den Auftrag bekommen, ein Laufwerk für das Super Nintendo zu bauen. Und ja, Sony war dann so ein bisschen pissed und hat daraufhin ihre eigene Konsole entwickelt und das Ergebnis war eben diese PlayStation. Und das war eine ganz gute Idee, glaube ich.
Ist ein bisschen verrückt aus heutiger Sicht, ne? Also da werden ein paar Nintendo-Verantwortliche auch nicht so glücklich gewesen sein, so rückblickend. Mhm. So, die haben sich einen Konkurrenten, einen großen Konkurrenten erschaffen.
Ja.
Damit.
Aber Konkurrenz belebt ja das Geschäft.
So sieht's aus. Darum bin ich auch sehr froh, dass es die PlayStation weiterhin gibt. Und darum können auch alle Gamer froh sein, solange es die Xbox noch gibt. Und naja gut, Nintendo kocht ja immer so ein bisschen sein eigenes Süppchen, aber auch die soll es weiterhin geben. PlayStation, ja, ich habe auch nie eine gehabt. In meinem Freundeskreis gab es ein paar. Mhm. Tolle Konsole gewesen in der damaligen Zeit. Wobei, ich habe ja immer so ein Problem mit früher 3D-Grafik. Und in diesem Fall war dieses Gewobbel von Wänden. Mhm. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Das finde ich wirklich grausam. Das sieht furchtbar aus heutiger Sicht, aber es gab ja auch ein paar tolle 2D-Spiele. Wir haben mal Castlevania Symphony of the Night besprochen. Mhm. Großartiges Ding auf der PlayStation. Ja. Absolut tolles Spiel. Es gab leider wenig 2D-Spiele auf dem Ding. War halt die Zeit, in der alle nur noch 3D wollten. Ne?
Ja, ja.
Aus heutiger Sicht schade, aber wie du schon sagtest, super wichtige Konsole. Ja, herzlichen Glückwunsch, liebe PlayStation. Kommen wir zum 9.12., da haben wir noch ein 30-jähriges Jubiläum. Auch super wichtig, Tekken erschien in Japan in den Arcades. Und das hat zusammen mit Virtua Fighter ja den 3D-Trend bei Fighting Games ausgelöst. Hm. Ich habe Tekken 1, glaube ich, wenn überhaupt nur mal ein bisschen gespielt. Tekken 2 auch nur wenig. Tekken 3 war es dann, was wirklich rauf und runter gespielt wurde. Also jeder, der eine PlayStation hatte, hatte Tekken 3. Und das haben wir damals alle gespielt. Also super wichtiges Spiel für das Fighting-Genre. Du hast es wahrscheinlich auch nie gespielt.
Nicht wirklich. Also ich hatte auch so ein, zwei Personen in meinem Freundeskreis, die eine PlayStation hatten und die hatten auch Tekken. Und wenn man mal da war, hat man da auch eine Runde gezockt. Ich war gleichermaßen beeindruckt wie abgeschreckt davon. Es sah relativ scheiße aus, war aber durch das 3D irgendwie auch ganz cool und man kannte es ja auch nicht besser. Mhm. Das war halt 3D so. Aber ich habe weder eine PlayStation gehabt, noch habe ich exzessiv Tekken gespielt. Kann ich gar nicht viel zu sagen.
Dann gehen wir weiter, bleiben aber trotzdem nochmal beim 9.12.
Ja, denn da haben wir noch ein Jubiläum zu feiern. Und zwar The Need for Speed ist vor 30 Jahren in Japan auf dem 3DO erschienen. Auch ein ganz, ganz wichtiges Franchise.
Mhm.
Auch wenn ich mit dem ebenfalls keinen großen Deal habe, weil ich nie großer Racing-Game-Fan gewesen bin. Ich denke da eher an Philippe.
Ja, muss ich auch gerade.
Der könnte jetzt ganz viel dazu erzählen. Ich kann euch nur erzählen, dass die PC Player das Spiel damals als bestes Rennspiel 1995 gekürt hat und dass die GameStar in der Ausgabe 1299 das Spiel auf den Platz 28 der wichtigsten Videospiele gehievt hat. Also,
krass.
Ja, scheint schon seine Relevanz zu haben. Hätte ich wahrscheinlich aber auch gewusst, ohne diese beiden Zitate aus Zeitschriften.
Hm.
Need for Speed ist ein riesiger Name einfach. Ne?
Ja, definitiv. Ich habe ein paar davon gespielt. Ich habe die beiden Underground-Teile sehr gerne gespielt, da kann ich mich dran erinnern.
Hm.
Mit viel Hip-Hop-Musik. Riders of the Storm von Snoop Dogg, glaube ich. Also Snoop Dogg hat's gecovert oder gesampelt.
Mhm.
Das habe ich sehr, sehr gerne gemocht. Das war im Titlescreen des ersten Teils, glaube ich. Habe ich sehr viel gespielt. So mit Unterbodenbeleuchtung und so. Das ist ein bisschen brollig. Aber habe ich gerne gespielt und habe die Wagen gerne getuned und so und angemalt und was man da nicht alles machen konnte. Mhm. Hat echt Spaß gemacht in der damaligen Zeit. Habe jetzt ewig keinen Teil mehr gespielt. Wenn mal wieder ein Underground-Teil käme, würde ich mir vielleicht nochmal angucken.
Naja.
Und wir sind immer noch am 9.12. und da haben wir wieder was Aktuelles. Denn diesen Monat, also jetzt am 9.12. wie gesagt, kam Indiana Jones und der große Kreis heraus. Endlich mal wieder ein Indiana Jones-Spiel. Und ich habe da so gedacht, als das angekündigt wurde, oh cool, Indiana Jones, hoffentlich machen sie ein Adventure. Natürlich wusste ich, dass sie kein Adventure machen würden. Dann habe ich erfahren, oh, Machine Games macht das Ding. Die Typen, die für die letzten Wolfenstein-Spiele verantwortlich sind. Und dachte, oh, 3D, Wolfenstein, 3D-Shooter. Ich möchte ihn die nicht als wild um sich schießenden Duke Nukem-Verschnitt erleben.
Mhm.
Habe ich überhaupt keinen Bock drauf und war super skeptisch. dann kamen so die ersten Bilder und dann kam der erste Trailer, das ist ja noch gar nicht so lange her, und habe gedacht, okay, das sieht eigentlich ganz ordentlich aus, mal gucken. Es kam vergleichsweise wenig Werbung gefühlt für das Spiel. Und ich habe das angefangen, relativ kurz nach Veröffentlichung. Und ich bin, ähnlich wie die Fachpresse übrigens, wirklich begeistert. Ich habe jetzt öfter gelesen, das beste Indie-Spiel seit Fate of Atlantis. Und ja, ist es. Es ist total slow-paced. Also wenn du, keine Ahnung, ich spiele aktuell auch noch gerade Call of Duty. Und wenn du von Call of Duty kommst und das hier spielst, dann ist das so, als wenn du von einer Autobahn in eine 30-Zone fährst. Okay. Sehr langsam. Ich habe noch nicht einen einzigen Schuss abgegeben im Spiel, aber du findest auch kaum Munition. Also du hast nur deine Webley, also die Handfeuerwaffe, den Colt, den Revolver, den Indy hat in den Filmen. Am Anfang hast du da 6 Schuss drin und ich habe jetzt, glaube ich, seitdem ich spiele, ein paar Stunden noch 4 weitere Schuss gefunden. Also du hast eh nicht viel Munition. Das ist kein Spiel zum Schießen. Du bist viel am Schleichen, du bist am Prügeln und supergeil, die haben die originalen Filmsounds. Also diese typischen Schläge, die man nur aus Indiana Jones Filmen kennt. Mhm. Oh, das war mir so wichtig, dass sie da diese Sounds genommen haben. Und ja, die Indiana Jones Musik und Harrison Fords Aussehen.
Die Stimme?
Wolfgang Pampel ist ja schon ein bisschen alt. Der wäre auch zu alt, der klingt halt mittlerweile wie ein alter Mann. Und nicht mehr wie ein junger Harrison Ford, beziehungsweise wie ein junger Indiana Jones. Das Spiel spielt zwischen Raiders und Crusade. Also das würde überhaupt nicht passen von der Stimme. Aber die haben einen ganz guten Ersatz gewählt. Irgendwie passend in Solo, A Star Wars Story, den Star Wars Film über Han Solo. Ja. Da hat ein Sprecher, logischerweise ein Synchronsprecher, Aaron Ehrenreich, glaube ich, heißt er, gesprochen. Also Han Solo. Und den haben sie auch jetzt als Indie genommen. Also die Rollen von Harrison Ford werden jetzt aktuell vom selben Sprecher gesprochen, immerhin. Okay. Und der hat so ein paar Momente, wenn er kurze Sachen sagt, dann habe ich so ein Pumple-Feeling. Dann bringt er das ganz gut rüber. Und man kann sich dran gewöhnen, es ist okay. Wer es da ein bisschen näher am Original haben möchte, der spielt über die englische Version. Ich glaube, der Typ, der spricht, heißt Troy Baker. Und der soll sehr nah dran sein an Harrison Ford. Okay. Tolles Spiel, aber man muss Bock auf was Langsames haben. Es ist, Tobi, für dich ein Action-Adventure. Es ist absolut ein Adventure mit ein bisschen Action.
Na gut.
Jetzt sind wir aber fertig mit dem 9.12. Am 12.12. da erschien eine Serie auf Amazon Prime, nämlich Secret Level heißt die. Das ist eine Animationsserie, eine Anthology-Serie und man könnte den Macher kennen, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, sorry, der hat Love, Death and Robots gemacht. Das war ja sehr erfolgreich auf Netflix, ich glaube 2 oder 3 Staffeln, habe ich nicht gesehen, darum weiß ich es nicht genau. Und der hat jetzt wieder eine Anthology-Animationsserie gemacht, deren Folgen basieren auf Spielen. Die erste Folge zum Beispiel ist Dungeons and Dragons, die zweite Folge ist Sifu, das ist so ein Spiel, wo man mit jedem Leben, das man verliert, altert. Es gibt eine Folge über Pac-Man, über Mega Man, es gibt eine über Warhammer 40k und so weiter und so weiter. Ein paar bekannte Spiele, die ich gerade genannt habe und auch ein paar unbekanntere Sachen, die ich jetzt nicht so kenne. Ich habe nur die ersten 2 Folgen gesehen. Sebo hat alles gesehen, der war sehr begeistert davon. Die erste Folge Dungeons and Dragons war überragend gut. Das hat voll Bock gebracht. Ich hätte gerne eine ganze Serie, die nur so ist. Das
sind aber recht kurze Folgen, ne?
Ja, ja, genau. Die erste Folge geht 16 Minuten. Ich glaube, die zweite 10. Die längsten sind so um die 20 Minuten. Also es fühlt sich auch manchmal ein bisschen so an wie ein langes Intro zu einem Computerspiel. Aber ist gut.
Also ist eine sehr kurze Geschichte verpackt in 16 Minuten.
Ja, teilweise ist es wirklich nur ein Handlungsstrang. Also, aber es ist optisch. Boah, es sieht so gut aus. Sieht so gut aus.
Weihnachten steht vor der Tür, wir haben ein bisschen Zeit. Vielleicht gucken wir mal rein in 16 Minuten. Ja, vielleicht gucke ich mir das mal an.
Mhm. Ja, ja. Wir gehen mal weiter.
Genau, zum 17.12. Denn wer ein bisschen mehr Zeit hat, der kann sich mit einer anderen Serie beschäftigen. Also wenn er ein bisschen sehr, 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 sehr viel mehr Zeit hat vor allem. Denn am 17.12., wiederum vor 35 Jahren, sorry, schon wieder ein Jubiläum, ist aber auch das letzte in dieser Folge, da sind die Simpsons erschienen. Also die erste Simpsons-Folge ist ausgestrahlt worden, 1989.
Das ist echt krass.
35 Jahre, das finde ich auch wirklich krass, dass es das schon so lange gibt und auch immer noch.
Ja.
Dass es immer noch läuft. Ich muss gestehen, ich habe nicht alle Staffeln geguckt, einige Staffeln überverfolgt, bin dann wieder raus, irgendwann mal wieder rein, wieder raus. Es war ein Hin und Her, gibt ja auch
bessere und schlechtere Staffeln, hat alles so seine Zeit, so wie man selber auch die Dauer über so seine Zeit mit den Simpsons hat. Aber so unterm Strich muss man schon sagen, die Simpsons mega relevant und auch mega gut. Immer noch.
Mhm. Ich finde es so krass, dass, gut, bei deinen Kindern ist es jetzt nicht so super ungewöhnlich. Die sind ja erst, dein Großer ist 13. Mhm. Aber wenn ich so bei uns auf der Arbeit an die ganzen jungen Kollegen denke, oder du hast vorhin im Vorgespräch, hast du von einer Arbeitskollegin erzählt, ja, und dass die Musik aus den 50ern für Musik aus den 90ern gehalten hat.
Ja,
ja, dass die keine Zeit kennen, in der es die Simpsons nicht gab.
Mhm. Stimmt, ja.
Also solange die leben, gibt es die Simpsons schon immer. Also Leute, die 35 Jahre alt sind, die sind in einer Welt nicht nur aufgewachsen, sondern in eine Welt mit den Simpsons hineingeboren. Ja, Simpsons, große Serie, hat ihren Zenit sicherlich lange überschritten, aber hey, sie schaffen es immer noch.
Ja, absolut. Ich habe es immer gerne geguckt. Ich bin da aber auch inzwischen, muss ich sagen, seit ein paar Jahren auch komplett raus. Ich bin dann irgendwann übergegangen zu Family Guy.
Mhm,
das
ja,
ist wirklich noch witziger.
Ja, finde ich auch.
Muss man leider so sagen.
Ist halt derber, ne?
Ja. Und das haben wir auch eine Weile zusammen geguckt. Und das ist halt, ja, wie die Simpsons, nur in bisschen moderner und ja, derber und für mich somit auch sehr viel lustiger.
Mhm.
Aber ja, auch nichts, also weder das eine noch das andere, ist etwas, was ich mir gerne alleine angucke. Also so Dinge zum Lachen gucke ich lieber in Gesellschaft. Und insofern gucke ich auch Family Guy gar nicht so häufig, weil ich so selten Gesellschaft habe.
Hm.
Jetzt habe ich es ausgesprochen. Und
du armer Mensch.
Ja.
Sag doch was. Wir wohnen doch nur ein paar Meter auseinander. Komm doch vorbei.
Okay. Tja, und das war's mit dem 17.12. und tatsächlich auch mit dem Dezember und somit auch mit dem letzten Beitrag in diesem Podcast. Aber so ganz haben wir's ja noch nicht, oder?
Nee. Eine Sache haben wir noch, unsere persönlichen Highlights. Was waren denn so deine Highlights, Tobi?
Also, da muss ich spontan an eine Begebenheit denken, die wir beide plus Sebo zusammen erlebt haben.
Mhm.
Und zwar waren wir da im Mai diesen Jahres bei der Live-Veranstaltung von den Kollegen von Stay Forever. Die waren bei uns in Hannover. Und dort waren wir zu dritt, Sebo, Markus und ich. Und wir kamen dort an und haben uns da unsere Plätze gesucht und uns hingesetzt und hatten noch irgendwie ein paar Minuten Zeit und haben ein bisschen gequatscht. Und plötzlich sprach uns jemand an, der neben uns saß und fragte uns, Mensch, seid ihr nicht die Retro-Boys? Die Stimmen kenne ich doch.
Der hat erst gefragt, kann es sein, dass ich eure Stimmen kenne? Und wir dann so, ja, seid ihr die Retro-Boys? Ja.
Ja, das war wirklich super. Das war der Michael, wie sich später rausgestellt hat.
Grüße gehen raus.
Genau, Grüße gehen raus, einer unserer lieben Hörer. Und ja, das war cool, so erkannt zu werden an den Stimmen.
Ja, das war verrückt.
Hat mich sehr, sehr gefreut.
War auf jeden Fall definitiv ein Erlebnis.
Ja. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir mit einer unserer Folgen ein für uns sehr markantes Goal erreicht haben, das mit Abrufzahlen zu tun hat.
Mhm.
Ich möchte jetzt nicht die Klarzahl aussprechen, aber es ist etwas zwischen 100 und 10.000.
Ja, das stimmt.
Das kann man so ganz gut stehen lassen.
Es ist eine schöne gerade Zahl geworden.
Genau, das hat mich sehr gefreut. Und ich habe mich sehr gefreut über einen Gast in unserem Podcast, den wir zuletzt bei uns hatten. Für eine Folge, die wir aber noch nicht veröffentlicht haben. Das wird im Januar passieren. Da haben wir nämlich den lieben Fabian Käufer zu Gast gehabt bei uns und haben mit ihm über Musik gesprochen.
Mhm.
Mehr verraten wir da erstmal noch nicht. Das war auf jeden Fall auch sehr schön. Hat mich sehr gefreut, dass das noch geklappt hat. Danke, Fabian, dass du da warst. Und wir haben über einige meiner Lieblingsspiele im Podcast gesprochen. Kenfoller war Thema, Ice Climber war Thema, Lost Vikings war Thema. Das fand ich super. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich glaube, zwei davon haben wir zusammen gemacht. Einen habe ich mit Philippe besprochen.
Mhm. Wir haben nur Kennenfolder zusammen
Stimmt.
gemacht. Ich war bei Ice Climber nicht da und bei Lost Vikings war ich nicht da. Gerade bei Lost Vikings hat mich das sehr geärgert, aber da war ich leider krank.
Ja, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und es gab einen Haufen Spiele, die ich für den Podcast gespielt habe, die ich vorher noch nie oder noch nie so richtig gespielt habe. Fantasy Zone, Goods and Ghosts habe ich gespielt. RC Pro-Am habe ich mit Philippe auch drüber gesprochen, habe ich gespielt. Echo habe ich gespielt, auch eine schöne Folge geworden übrigens.
Mhm, finde ich auch.
Und zu guter Letzt, das habe ich ja eingangs schon erwähnt, ich habe Studio Ghibli für mich entdeckt.
Ja.
Und bei dir so?
Ich kann mich bei vielem, was du gesagt hast, eigentlich nur anschließen.
Mhm.
das erste Mal öffentlich an, also öffentlich in Anführungsstrichen, an unseren Stimmen erkannt zu werden, das war definitiv ein Erlebnis. Das war ein absolutes Highlight. Also ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut. Mhm. Die Aufnahme mit Fabian, die war auch wirklich, wirklich toll. Auch von mir nochmal ein großes Danke. Zumal wir waren ja zu fünft. Mhm. Und unsere Folgen zu dritt sind ja manchmal schon chaotisch, geschweige denn zu viert. Und da muss ich sagen, das hat gut funktioniert. Mhm. Wir haben uns sehr zusammengerissen.
Ja, das stimmt.
Dann gab es mit Indiana Jones und der große Kreis, habe ich eben gerade schon gesagt, das beste Indie-Spiel seit Fate of Atlantis. Mhm. Und 5 Jahre ewig gestern. Das ist schon echt krass.
Ja.
Klar, ne, hatte ich vorhin auch gesagt, im Gegensatz zu den ganzen anderen Jubiläumen sind 5 Jahre ein Witz, aber hey, 5 Jahre so gut wie immer alle 2 Wochen zu veröffentlichen, kann man stolz darauf sein, finde ich. Mhm. Ich habe mir dann nochmal rausgeguckt, was so meine Lieblings-Podcast-Folgen waren aus diesem Jahr. Zum einen habe ich sehr gerne mit Sebo über DOA, Dead or Alive, also den Dead or Alive Film gesprochen. Herrlich trashiger Prügelspielfilm, eigentlich auch echt ein mieser Film, aber ich habe es sehr genossen, den zu gucken und den mit Sebo zu besprechen, das hat viel Spaß gemacht.
Ich weiß zumindest seitdem, was Jiggle Physics sind.
Ach, guck, ne? War wieder was gelernt. Ja. Und Echo the Dolphin, du hast es gerade erwähnt, das ist eine tolle Folge geworden. Die finde ich wirklich, wirklich super. Und ja, vielleicht finde ich es auch nur so toll, weil es für mich ein Grund war, diese Lücke endlich mal zu schließen. Mhm. Na, das habe ich ja nie gespielt, dieses Spiel. Dann habe ich mir nochmal rausgesucht, was die besten Filme für mich waren 2024. Und ich habe Filme aus 2024 wirklich nicht viel gesehen, muss ich sagen. Also dieses Jahr war kein so tolles Filmjahr. Ich habe nicht einen 5-Sterne-Film aus diesem Jahr, was wirklich ja eher schwach ist. Und von denen, die ich gesehen habe und auch wirklich gut fand, würde ich wohl mal Furiosa nennen, der hat mir gut gefallen. Wobei, ja, auch Beetlejuice war toll, also sehr überraschend toll, muss ich sagen. Und ich mochte auch Alien Romulus sehr gerne. Ich weiß, dass Sebo den nicht so toll fand, aber ich mochte den gerne. Und ein Film, den ich 24 das erste Mal gesehen habe, der aber erheblich älter ist, ist Rope, beziehungsweise Cocktail für eine Leiche von Alfred Hitchcock. Mhm. Der ist so richtig alt, ich glaube von 1948, also wirklich so richtig alt. Toller Film, super spannend. Ich war sehr begeistert davon. Und dann auch noch ganz kurz meine besten Spiele aus 24. Indiana Jones und der so große Kreis. Mein Spiele-Highlight dieses Jahr. Was ich sehr viel gespielt habe dieses Jahr, war Vampire Survivor. Das ist ein Bullet Heaven-Spiel. Sehr cooles Ding. Kannst du für ein paar Euro kaufen auf jeder Plattform. Ist ganz toll, macht super viel Spaß. Man ist sehr schnell, sehr mächtig. Und für den Podcast am liebsten gespielt habe ich auch da Echo the Dolphin. Mhm. Das waren so meine Highlights aus 2024. Und darf ich zu zweit sein? Du hast alles durch, ich habe alles durch. Wir haben das Jahr durch. Ja, damit haben wir es mal wieder, oder?
Das scheint mir ganz so, ja. Wenn es euch gefallen hat da draußen, dann lasst uns das gerne wissen. Lasst uns eine nette Bewertung da auf Spotify oder Apple Podcasts. Schreibt uns einen netten Kommentar auf unserer Website www.ewiggestern.de oder tretet in Kontakt, slidet in unsere DMs auf unseren Social-Media-Kanälen Insta, Twitter, Facebook und Co. Wir freuen uns über jedes Feedback von euch.
Eine kleine Sache noch. Wir haben seit einiger Zeit einen Steady-Account und wir würden uns wirklich freuen, irgendwann keine Miesen mehr mit diesem Podcast zu machen. Aber auch wenn ihr uns kein Geld geben wollt, hört uns gerne weiter, gebt uns nette Kommentare. Wir freuen uns wirklich über jede Rückmeldung.
Ja, und wir schaffen jetzt eine elegante Überleitung, um unseren Hörern einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr zu wünschen.
Hast du jetzt doch im Prinzip schon.
Stimmt. Dann bis in 14 Tagen, beziehungsweise bis zum nächsten Jahr.
Ja, wir hören uns in 2025 und Philippe würde jetzt sagen,
bleibt am Drücker.
Yes.
Auf Wiedersehen.
Bis dann.
Ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Ich bin Mr. T und das ist mein Nachtelf-Irokesen.
Hey T, es gibt keine Nachtelf-Irokesen.
Halt's Maul, Idiot! Wie ich schon sagte. Mein Irokese stürmt auf seinem Frostsäbler durch tiefe Wälder. Mein Irokese!
Ich bin ein Krieger, kein Irokese.
Vielleicht hat Mr. T das Spiel gehackt und eine Irokesentasse erstellt. Vielleicht ist Mr. T ein Computerass. Schon mal dran gedacht, Herr superschlauer Regisseur? Ich bin Mr. T, ich bin Nachtelf-Irokese. Was spielst du?
World of Warcraft. Kostenlos testen unter warcraft.de.